Ja, willkommen zu Liedkultur 24. Es geht heute um Ross und Reiter. Ich habe mal diesen Titel gewählt. Also es geht um Pferde und Reiten, aber wir machen ja immer außergewöhnliche Wörter, deshalb Ross, das ist ja nicht so ein Allerweltswort. Ich sitze hier mit Andi Zottmann. Hallo Andi.
Hallo, aha.
Ja, und dann wollen wir mal so sprechen über dieses doch etwas exotische Thema. Ich glaube, das passt gar nicht so richtig in die Technik-Ecke, obwohl ich heute schon einiges gehört habe über Technik. Ja, Andi, erzähl doch mal, wie bist du denn zum Thema Pferde und Reiten gekommen?
Ich glaube, also schon mal in meiner Familie sind da einfach irgendwie die Gene gelegt worden. Wir haben irgendwie immer Tiere gehabt und so weiter. Meine Schwester war auch als Kind oder Jugendliche reiten und bin ich auch immer mal mitgekommen. Richtig angefangen mit dem Reitsport als solchen habe ich aber erst als Erwachsener. Das ist eher ungewöhnlich. Also die meisten, wo ich kenne, haben eben ja so mit 14, 15 oder vielleicht auch schon ein bisschen früher angefangen, halt so mädchensportmäßig. Vor 10 Jahren hat das bei mir richtig angefangen, eigentlich so spontane Urlaubsidee, Reiterurlaub in Ungarn. Mhm. Ich hatte Glück und Unglück. Also das Unglück war, dass ich mir irgendwie 2 Wochen vorher einen Fuß gebrochen habe und dann da mit dem Gipshaxen hin bin. Es war aber auch ein Glück. Also es war wirklich ein sehr guter Reitlehrer. Das war mir damals noch nicht so bewusst. Hinterher weiß man das dann immer, dass ich da wirklich viel Glück hatte mit einem sehr guten Reitlehrer. Und der hat mich dann einfach an die Longe genommen.
Was?
An die Longe. Also ja, die Longe ist ein Seil, könnte man sagen, ein Strick, circa 8 Meter lang. Und da steht der Reitlehrer in der Mitte und der führt das Pferd im Kreis rum.
Ah, verstehe.
Mit einer Peitsche in der Gangart, wo eben der Reitlehrer bestimmt. Und dann kann man sich als Reitschüler, als Anfänger eben voll auf seinen Sitz konzentrieren. Also der Sitz des Reiters, das ist eine ganz entscheidende Sache. Man muss ja mit diesen Bewegungen mitgehen und so weiter. Und ja, dadurch, dass ich einen Gipsfuß hatte, noch keine wirkliche Reitererfahrung, war das eigentlich das Einzige, was man tun konnte. Aber das hat schon mal sehr viel Spaß gemacht. Also ja, es ist einfach... Um das zu beschreiben, es ist einfach das Tolle, diese Symbiose mit dem Pferd. Man fühlt sich dann irgendwann so, als hätte man selber diese großen Füße und könnte diese tollen Gänge und alles machen. Man wird zu so einer Einheit. Also das ist einfach dieses Harmoniegefühl, das man eigentlich sonst nicht hat mit dem Tier. Ja, ein Hund läuft neben einem ja, also dieses sehr intensive Gefühl zusammen wirklich mit einem Partner im Sport oder in der Freizeit oder beim Ausreiten Erlebnisse zu haben, das ist einfach beim Pferd eine sehr intensive Sache. Und ich glaube, das ist auch so die Hauptmotivation.
Gut, ja. Ich habe jetzt schon mal im Pad geschrieben, Longe, das schreibt man wahrscheinlich L-O-N-G-E, ne?
Richtig, ja.
Ah, gut geraten. Gut, das müssen wir natürlich alles festhalten. Da muss es dann auch entsprechende Links dazu geben. Vielleicht unterstützt uns ja jemand beim Eintragen der Links. Ansonsten hole ich das nach. Ja, also jetzt wissen wir, wie du dazu gekommen bist. Und du bist aber jetzt so richtig eingestiegen. Es hat sich ja nicht beschränkt auf diesen...
Ja, also es ist so, ich habe da wirklich, also ich glaube, das ist so eine Leidenschaft, das ist nicht einfach nur ein Hobby, sondern eine Leidenschaft, die man wirklich die darüber hinausgeht, was man jetzt so einfach nebenher macht, sondern das ist schon was sehr Wichtiges und das hat da auch nicht mehr aufgehört. Also wo ich dann zurück bin von dieser, ich glaube eine Woche war es, von diesem Reiturlaub, da bin ich dann gleich zum Reitstall, haben Stunden ausgemacht, bin dann auch auf Schulpferden 2-3 Mal die Woche Reitstunden genommen. Es ist nicht zu empfehlen, gleich ein eigenes Pferd anzuschaffen. Also auf jeden Fall Reitstunden nehmen. Also es gibt da auch so einen Spruch, der sagt, also auf ein junges Pferd gehört ein erfahrener Reiter. Mhm. Also es ist wirklich wichtig, da Pferde mit Erfahrung zu haben, sonst wird das nichts.
Ja, klar. Das Pferd ist ja... Ja, gar nicht zum Reiten geboren, wie du im Vorgespräch gesagt hast.
Ja, genau. Also das ist auch sehr wichtig. Ein Pferd muss ausgebildet werden, damit es das Gewicht eines Reiters so tragen kann, dass es keinen Schaden daran nimmt. Mhm. Das hat mehrere Gründe. Da muss man, vielleicht steige ich da ein bisschen tiefer ein.
Ja, kannst also das du ruhig Pferd machen. Also das, wir wissen ja gar nichts über Pferde. Also
das Pferd ist ein Fluchttier. Im Gegensatz zum Esel übrigens, der Esel ist kein reines Fluchttier, der kann durchaus auch angreifen und deswegen nimmt man zum Beispiel auch Maultiere gern beim Militär, weil die nicht so scheu sind und nicht sofort beim ersten Gewehrschuss abhauen. Also das Pferd ist ein Fluchttier und steht zum größten Teil auf der Vorderhand, nennt man das in der Reitersprache, also auf den vorderen Hufen. So ungefähr 60%, 70% vom Gewicht sind vorne verlagert und der Rest ist, trägt die Hinterhand, also die Hinterbeine. So, und jetzt kommt der Reiter noch dazu. Der sieht, wenn man sich das auf dem Bild ausschaut, der sitzt auch eher vorne als hinten auf dem Pferd. Dann kommt also nochmal zusätzlich Gewicht drauf.
Ah, ja.
Und wenn man ein Pferd jetzt überhaupt nicht ausbilden würde, einfach sich draufsetzt und losreitet, dann geht es ziemlich schnell lahm. Also, ja, kriegt Probleme an den Vorderbeinen.
Ja, wird denn das Pferd nicht einfach einen abwerfen? Ich meine, wenn das nicht gewohnt ist, also wenn bei mir jemand auf den Rücken steigt, würde ich auch sagen, natürlich. Moment.
Ja, natürlich. Also das ist auch, also wenn man so ein Pferd ausbildet, da geht man ganz allmählich vor, Schritt für Schritt. Das erste ist einfach auch wieder an der Longe. Also das ist nicht nur für den Reiter, sondern es ist auch für das Pferd so eine Einstiegsübung, wenn es ums Reiten geht. Vorher macht, also vielleicht auch so, die ersten 3-4 Jahre macht man mit dem Pferd eigentlich gar nichts. Das bleibt auf der Koppel und darf Pferd sein. Ja, alles, was es da können muss, ist so am Strick mitgehen und die Hufe hergeben. Das muss es können, damit man die Hufe regelmäßig sauber machen kann und ausschneiden kann und so weiter. Sonst muss es nichts können. Ja, also wenn man ein dreijähriges Pferd angeboten bekommt, das kann nichts sein. Oder auch ein vierjähriges, das dann schon alle möglichen Leistungen da gebracht hat, das ist dann schon eigentlich kaputt. Ja. Also man macht es vielleicht bei so Galopprennen und sowas, da hat man teilweise sehr junge Pferde, aber die sind dann wirklich nach 1-2 Jahren durch. Also das finde ich nicht schön und das ist eigentlich nichts, wo ich befürworte. Ja. Vor allem, weil Pferde sehr alt werden können, 30 Jahre durchaus, wenn man da Obacht gibt. Pferde sind sehr empfindlich, der Laufapparat ist sehr empfindlich, der Verdauungsapparat ist sehr empfindlich, die Lungen sind sehr empfindlich, es ist ein hochspezialisiertes Tier. Da muss man wirklich aufpassen, pflegen, das sehr vorsichtig angehen, aber dann kann es sehr alt werden und auch noch hohe Leistungen bringen.
Das ist ja wahrscheinlich auch so gezüchtet, dass das eben besonders gut taugt. Klar, als Reittier oder als Lasttier oder als Zugtier.
Ja.
Und wahrscheinlich ergeben sich die vielen Komplikationen, was ja oft bei Züchtungen dann die Folge ist, dass die nicht mehr so richtig.
Ja, also das ist eine Spezialisierung, wobei man muss sagen, es gibt quasi so drei Typen von Pferden, aus dem alle Pferde, die man jetzt so einsetzt, hervorgehen. Also das ist einfach das Wüstenpferd, das ist der Araber-Typ, das sind ganz schlanke, zähe Pferde, die mit hohen Temperaturen natürlich auch zurechtkommen, auch sehr grazil und sind sehr schnell, die nimmt man für Distanzritte und solche Sachen her. Dann gibt es das Steppenpferd, das ist eigentlich so die Hauptströmung an Pferden, das ist eben in den eurasischen Steppen, die Mongolen haben so dieses typische Steppenpferd. Ja, die sind ein bisschen dicker. Die müssen auch mit kälteren Temperaturen zurechtkommen, sind stämmig, auch sind sehr, sehr robust. Genau, und dann gibt es auch noch das Waldpferd, das ist quasi das Kaltblutpferd, hat sehr viel Anteil von diesem, was man früher als Waldpferd kannte. Also das waren noch so diese natürlichen Pferdetypen. Und was wir jetzt eigentlich haben, ist eine Mischung aus all dem. Ja, wenn man jetzt sagt, ein Kaltblutpferd, Das hat eben viel von diesem Waldpferd drin. Das sind große, schwere Pferde mit viel Muskelmasse. Die nimmt man gern zum Ziehen her von Wagen oder Kanonen oder solche Dinge. Zum Arbeiten im Wald halt auch wieder. Holzrücken und solche Dinge. Da ist dann auch eigentlich kein Wüstenpferd drin in diesem Kaltblutpferd. Dann gibt es, das Normale ist eigentlich dieses Warmblutpferd. Das ist eine Mischung aus allen dreien irgendwie ist da drin. Und man kann die immer zurückverfolgen auf sogenannte Araber oder türkische Pferde. Das hat mal, wann war das? Ich glaube im 17., 18. Jahrhundert hat man da 5 Zuchthengste geholt aus, damals hieß es aus der Türkei, das war aber Syrien und so, aus solchen Ländern haben die Engländer Pferde geholt. Und da lässt sich eigentlich jedes Warmblutpferd lässt sich auf diese 5 Pferde da zurückführen. Ja, also wenn
hast du schon gesagt, warum Warmblut und Kaltblut? Das habe ich nicht so ganz
also genau verstanden. Warmblut,
hast gesagt, ja. Waldpferd, Kaltblut.
Also die ursprünglichen, wie sie in der Natur vorkommen, bevor der Mensch die domestiziert hat, waren diese 3 Typen. Steppe, Wüste, Wald. Mhm. Und dann ist der Mensch gekommen und hat angefangen, mit denen zu züchten. Mhm. Und herausgekommen ist dabei, also zum einen das Vollblut, das entspricht am ehesten diesem Wüstenpferdetyp. Das Warmblut, das ist eine Mischung aus diesen Dingen, und das Kaltblut, das entspricht vielleicht noch am ehesten diesem Waldpferdetyp, diesem sehr schweren, vielleicht ein bisschen trägeren, langsameren, aber dafür sehr massigen Typ. Mhm.
Ja. Ja, gut. Vielleicht kommen wir noch mal ein bisschen, du hast ja schon angefangen dazu erzählen, dass das mit dem Reiten nicht so einfach ist und dass man mehr so weiter vorne sitzt und so. Mhm. Vielleicht kannst du mal so gleich am Anfang so ein bisschen erklären, wie geht das überhaupt mit dem Reiten? Das scheint ja doch gar nicht so einfach zu sein. Da muss ja auch zum Beispiel kommuniziert werden mit dem Pferd und so. Und also ich als Sprachwissenschaftler interessiere mich natürlich für die Kommunikation. Also überhaupt, wie geht das? Also vielleicht erläuterst du mal, also da steht jetzt das Pferd und der Reiter, der muss da erstmal irgendwie draufkommen. Mhm. Und was passiert dann?
Also natürlich der Trick bei der Erziehung ist die Konditionierung, ganz klassische Konditionierung. Das funktioniert bei Pferden super, einfach indem man sie lobt und belohnt, wenn sie das Richtige tun, und indem man sie eben bestraft, wenn sie das Falsche tun. Also so funktioniert das. Mhm. So ganz einfaches Beispiel, so dieses Gebiss anziehen, also das Reithalfter, wo ein Gebiss dran ist, das ist meistens aus Metall und die müssen das in den Mund aufnehmen.
Das muss man vielleicht kurz beschreiben. Bei Gebiss denkt man immer an die dritten Zähne. Also das ist ja hier nicht so. Was ist das Gebiss? Also vielleicht.
Also das Gebiss ist ein Metallstück, das quasi das liegt zwischen den Zähnen. Also das Pferd als Weidetier, das hat vorne eben so diese Abbeißgebiss, wie heißt das? Mhm. Beißzähne, ja. Und dann hat es eine ganz lange Lücke, vielleicht so 10 Zentimeter lang, 8 Zentimeter lang, so in dem Bereich. Da sind keine Zähne. Mhm. Und dann sind hinten Backenzähne, wo sie dann das Gras kauen damit. Mhm.
Aber die Pferde sind nicht wie die Kühe mit so einem Wiederkäuer-Dings.
Nee. Pferd und Kuh, die sind ganz weit aus.
Naja, aber die Kühe haben ja nun, aber das wenn das Weidetiere sind, das Gras lässt sich ja gar nicht so schnell verdauen. Deshalb haben ja diese Kühe da diese.
Nee, hat das Pferd nicht. Das hat eine einfachere Verdauung, ziemlich ähnlich wie beim Menschen eigentlich, nur viel länger alles. Ja. Der Darm ist wirklich, die haben auch einen Dünndarm, einen Dickdarm. Ein Magen, das ist alles viel länger, und das ist auch ein großes Problem, wenn die was Falsches fressen. Ein Mensch, der kann sich übergeben oder kriegt Durchfall, dann ist das wieder draußen. Mhm. Das geht beim Pferd nicht. Also das ungefähr 4-5 Tage dauert das, wenn es vorne was frisst, bis es dann hinten als Pferdeapfel wieder rauskommt. Und ist eine empfindliche Sache. Ja. Also da passiert ganz, ganz viel eben mit Koliken, Darmdrehungen, diese ganzen Sachen. Ja. Ja, aber im Prinzip ist es der Verdauung des Menschen nicht so ganz unähnlich. Ja. Ja. Also alles ein bisschen größer, aber
gut, wir waren aber beim Gebiss, also bevor wir das ablenken auf andere. Also da sind
diese Lücke, der
Zwischenraum, genau.
Da kommt dieses Gebiss, da gibt es dann ganz viele verschiedene Typen. Da gibt es also ein einfach gebrochenes und ein zweifach gebrochenes. Das ist einfach, wie viele Glieder das hat und wie beweglich dieses Gebiss da
also, ist. Also man muss sich das vorstellen, das ist so eine Metall. Also du hast ja hier eine Abbildung. Also
ja.
Die kann man jetzt nicht sehen, aber das ist halt so eine Metallstange irgendwie. Die ist an der Seite auch noch festgemacht. Und dann diese Metallstange liegt also im Maul des Pferds.
Genau.
Und zwar ziemlich weit hinten, also hinter diesen, also genau in dieser Lücke zwischen den Backenzähnen und den Vorderzähnen.
Genau, und da sind dann zwei Ringe dran. Mhm. Und an diese Ringe sind zum einen am Reithalfter befestigt und zum anderen sind da direkt die Zügel dran. Mhm. Und die Zügel habe ich in der Hand. Das ist, ja, die Zügel. Man soll immer eine leicht dehnende Verbindung zum Pferdemaul haben. Mhm. So ist eigentlich das Ziel. Also nicht hart, aber auch nicht sofort nachgebend.
Trense steht hier in der Wikipedia.
Ja, Trense ist ein Gebisstyp. Mhm. Also es gibt im Wesentlichen die Trense und die Kandare. Mhm. Dann gibt es auch so Zwischentypen.
Ah, die Kandare, die kennt man aus der gleichnamigen Redensart.
Ja, die Trense, die liegt so im Maul und da ist der Zügel direkt dran. Bei der Kandare ist es so, die hat noch so eine Hebelfunktion, wo eben ja, man mit einem Hebel zusätzlich auf die Zunge einwirken kann. Mhm. Oder auf die auf die Laden, das ist eigentlich das, wo das aufliegt.
Laden,
das ist der Bereich, wo eben keine Zähne sind, das Zahnfleisch. Mhm. Das Zahnfleisch ohne Zähne, so kann man sich's vorstellen. Mhm. Und da liegt es auf. Und da kann ich eben Impulse geben, rechts oder links. Und ich fühle auch mit diesem Gebiss, ob das Pferd locker ist, ob das so ein bisschen drauf rumkaut. Das spürt man so richtig im Zügel dann, wenn man ein bisschen das Gefühl entwickelt hat. Oder ob sich's halt festmacht. Also das ist was, das will man nicht, dass es sich da festmacht und da irgendwie voll drauf lehnt. Sondern im Prinzip soll sich das selber schon tragen. Das Pferd, aber ich will noch so eine Verbindung haben. Und wenn das gut funktioniert, dann, ja, dann kann ich eigentlich anfangen, ja, mit dem Pferd stellen. Und ja, muss man auch noch sagen, man lenkt das Pferd nicht über die Zügel. Mhm. Mhm. Man stellt das Pferd, sodass es sich ein bisschen biegt in sich selbst, aber das eigentliche Lenken macht man immer über das Gewicht.
Ah,
also ich tue das Gewicht verlagern und es folgt dann quasi dem Schwerpunkt.
Ah, verstehe. Und
deswegen ist dieser Sitz so wichtig. Also da hat man wirklich seine Sitzbeinhöcker, so heißen diese Teile da am Becken, auf denen man sitzt. Mhm. Auf denen sitzt man eigentlich auf dem Sattel. Also man kann auch ohne Sattel reiten, aber es ist auf Dauer nicht gut. Ja. Mhm. Weder fürs Pferd noch
für beim Palio in Siena, das müssen wir dann auch verlinken. Palio, wo habe ich jetzt den? Ja, das Fenster ist gerade zu, das ist blöd. Da hat man, das ist ja so ein berühmtes Pferderennen, was zweimal im Jahr in Siena stattfindet. Da wird ja traditionell ohne Sattel geritten, was wohl auch besonders schwierig ist. Also das Volk findet das immer sehr gut, wenn die Reiter da vom Pferd fallen. Mhm. Es siegt übrigens nur das Pferd, nicht der Reiter. Also wenn der Reiter nicht mehr drauf sitzt und das Pferd geht trotzdem als erstes durchs Ziel, dann gilt das.
Ah, okay, ja.
Offenbar ist es besonders schwierig.
Also auf Dauer ist es fürs Pferd nicht gut und auch für den Reiter nicht. Aber
ja, der Spalio dauert nur 2,5 Minuten.
Okay, das aber es ist eine sehr gute Gleichgewichtsübung. Also das kann durchaus auch Teil vom Reitunterricht sein, dass man eben mal ohne Sattel reitet. Mhm. Ich bin selber 2-3 Mal ohne Sattel geritten. Und das eine Mal, da wollte ich mal üben, schwimmen mit Pferd. Oh. Und da muss man schon, also da reitet man quasi, man sitzt auf dem Pferd ohne Sattel, weil ich nicht wollte, dass der Nassel kaputt geht, weil so ein Sattel ist ein teures Teil und deswegen macht man das ohne. Und ja, das war eine interessante Erfahrung. Ja.
Dann Schwimmen mit Pferd.
Ja, also man reitet dann wirklich rein ins Wasser. Mein Pferd hatte das noch nie gemacht, aber irgendwie, als hätte das schon 1000 Mal gemacht. Das war überhaupt kein Problem, einfach rein. Dann, wenn man wirklich drin ist und das Pferd schwimmt, das kann von selber schwimmen, das geht das muss da nichts lernen. Dann kann man auch neben dem Pferd schwimmen. Und man muss dann bloß, wenn es rausgeht, muss man rechtzeitig wieder auf dem Pferd oben sein, weil das ja, ist sehr gefährlich, dass es dann einen auf die Füße steigt. Man hat ja dann keine Stiefel oder was an. Ja. Oder dass es dann einfach abhaut. Ja. Mhm. Das könnte dann auch sein. Also da muss man dann rechtzeitig wieder droben sein. Mhm. Ist eine gute Übung ohne Sattelreiten, aber auf Dauer ist es nicht gut. Mhm. Ja.
Also die Kommunikation, oder sagen wir mal, bevor wir vom Steuern sprechen, geschieht halt einmal über den Körper, also Körper zu Körper, also auf dem Sattel, und dann aber auch mit diesem Gebiss. Was, also du hattest jetzt gesagt, mit dem Gebiss kann man zum Beispiel fühlen, ob das Pferd locker ist und so. Mhm. Was kann man denn damit noch?
Also was ich mit dem Gebiss erreiche, ist die sogenannte Beizäumung, heißt es. Also Das ist ein großes Wort. Was ich will, ich habe ja gerade gesagt, es läuft ja so stark auf der Vorhand. Mhm. So, was ich erreichen kann, ist mit dem Gebiss, dass es eben seinen Hals rund macht und so ein bisschen nach unten geht. Also, wo sieht man das schön? Da werden wir ganz viele, viele Bilder finden.
Wie ist das? Beizäumung? Oder?
Beizäumung nennt sich
das. Wie also Nebenzäumung.
So soll das dann ausschauen. Ja. Dass es da einfach den Kopf einfach zurücknimmt. Man hat hier diese runde Wirbel, das ist fast schon ein bisschen zu steil.
Das, ja, das können jetzt natürlich die Hörer nicht sehen, aber hier gibt es ein Bild mit dem Pferd, was sich da so nach vorne beugt.
Aber diese Wölbung des Halses, und das pflanzt sich fort über den ganzen Rücken im Prinzip. Das ist ein riesiger Muskelstrang, und ich kann damit erreichen, dass dann am Schluss, wenn ich hinten auch viel treibe, also wichtig ist auch die Schenkel. Ich habe immer die Schenkel dran und treibe mit den Schenkeln und quetsche das quasi da ein bisschen ein. Dann macht das die sogenannte Hankenbeugung. Das heißt, er geht mit dem Hintern einfach ein bisschen runter und schiebt seine Hinterbeine mehr unter den Schwerpunkt. Und dann schaffe ich es, die Last umzuverteilen, nach hinten umzuverteilen. Mhm. Und wenn ich die Hinterhand unter Kontrolle habe, dann kann ich wirklich reiten. Dann kann ich ihn nicht nur irgendwie in eine Richtung hinziehen, sondern ich setze es richtig auf seine Hinterhand und kann aus der Hinterhand agieren und eine schnelle Wendung machen oder einen Gangartwechsel machen. Und diese alle Sachen. Und dazu, das fängt eigentlich an mit diesem Gebiss, wo es drauf rumkauen kann. Das ist ganz wichtig, dass es wirklich da loslässt und locker lässt, weil das soll ja nicht sich verspannen, das Pferd, sondern es soll sich bloß eine Anspannung, der Unterschied zwischen Ver- und Anspannung, versteht man das? Unterschied zwischen Verspannung und Anspannung.
Naja, Verspannung ist
also, so, also das ist, wenn man sich verhärtet, und eine Anspannung ist noch so elastisch. Mhm. Ja, das geht noch durch. Also wenn ich ihm irgendwie ein Signal gebe, ein ganz leichtes Signal über den Zügel, dann sofort bewegt er seinen Kopf einfach ein bisschen in diese Richtung, und das pflanzt sich dann fort durch den ganzen Pferdekörper, und ich verstärke das dann noch mit dem Schenkel und biege ihn dann so in eine Biegung, und dann leite ich mit dem Hintern Gewichtsverlagerung, dann leite ich so eine Wendung ein. Wenn ich jetzt nicht reiten kann, dann nehm ich den Zügel und ziehe ihn so rüber. Dann läuft er so schräg eigentlich über die Schulter weg. Das ist was, das will man nicht haben. Da machen sie sich auch ganz schnell mal die Füße kaputt, weil sie sich irgendwie draufsteigen. Mhm. Oder so Scherkräfte eben auftreten. Mhm. Also darauf kommt es beim Reiten an, dass ich es schaffe, den auf die Hinterhand zu setzen, mehr oder weniger. Das können nicht alle Pferde gleich gut, und man muss das nicht bis zum höchsten Grad der Versammlung schaffen. Aber darauf kommt es an, dass ich wirklich das Pferd, das ganze Pferd reite und nicht bloß vorne reite. Und das ist sehr schwierig. Also man muss ja erst einmal überhaupt mit der Bewegung des Pferds mitkommen. Also ich glaube, da ist schon mal 1-2 Jahre vorbei in der Reitschule.
Ja, das scheint wirklich schwierig zu sein mit dem Reiten.
Dass ich da mit den Bewegungen mitkomme und auch ein bisschen so Gespür entwickle, passt das jetzt noch? Ist der Takt richtig und so weiter? Und kommt jetzt irgendwas? Also das ist das, was das Reiten eigentlich ausmacht. Dass ich dann wirklich so eine Einheit werde und das Pferd als Ganzes reiten kann und eben nicht nur die Vorhand.
Ja, also stelle ich mir schon ziemlich heftig vor. Ja. Also man braucht da wahrscheinlich ziemlich viel Zeit. Und ist das eigentlich gefährlich? Also das Reiten an sich?
Ja, also ich denke schon, es ist schon eine Risikosportart, wie man so sagt. Ist natürlich auch immer die Frage, was man macht. Mhm. Also wenn ich jetzt nur in der Halle Dressur reite, ja, ist das Risiko begrenzt, würde ich jetzt sagen. Aber so eine Vielseitigkeit oder wie es früher hieß, Military Rip, also ein Fehler und du bist tot. Ja. Mhm. Es ist so einfach. Mhm. Ja. Und man kann halt immer das Risiko dadurch kontrollieren, dass man eine gute Ausbildung hat. Mhm. Was ich zum Beispiel für relativ gefährlich halte, ist, wenn man so freizeitmäßig, man macht eigentlich gar nicht so viel mit dem Pferd, aber dann geht man mal einfach raus in die Natur mit dem Pferd. Mhm. Das ist durchaus nicht ohne, ja, weil Pferde sind Fluchttiere, sie sind sehr schreckhaft, da braucht bloß mal blöd eine Plastiktüte über den Weg wehen und die gehen durch. Und das, wenn ich da nicht die Übung dann habe, dann fliege ich halt runter vom Pferd. Mhm. Auch nicht zu unterschätzen ist der Fahrsport. Also wenn ich eine Kutsche fahre, also das ist, da passiert auch sehr viel. Das ist einfach da auch wieder das Problem. Es ist ein Fluchttier und beim Reiten, okay, da falle ich runter, dann läuft das Pferd irgendwie noch ein bisschen und dann ist es vorbei. Ja, okay, dann meistens passt dann schon alles. Vielleicht hat man ein paar blaue Flecken. Wenn so eine Kutsche außer Kontrolle gerät, dann hat das hinten was dran, was scheppert und rumpelt und bremst und so weiter. Und das wühlt die Pferde immer mehr auf. Ja? Und das geht dann meist, wenn so eine Kutsche durchgeht, das geht dann oft so weit, bis alles kaputt ist. Also irgendwie die Pferde sich die Haxen brechen und ja. Mhm. Also das ist nicht ohne. Ja.
Ja.
Ja. Aber es ist schon, birgt schon ein gewisses Risiko.
So ein Pferd ist ja auch schwer, ne? Was wiegt so ein Pferd?
Ja, also das muss man sich auch sagen. Also schon am Boden 600 Kilo kann man schon rechnen, wiegt so ein Pferd. Und ja, meiner Frau ist das mal passiert. Da ist einfach der war noch ganz jung, unser Pferd damals. Und da war ja irgendwie blöd angebunden. So genau weiß ich es jetzt auch nicht. Irgendwie ist es ein bisschen erschreckt und dann hat es einfach gegen die Wand halt hingedrückt. Ja, und waren halt sofort Rippen gebrochen. Hm. Also das geht einfach sehr schnell einfach.
Beim Pferd oder bei ihr?
Na, bei ihr.
Bei ihr.
Aber beim Pferd bricht sich so schnell keine Rippen.
Ja. Ja, nee, eine Freundin von mir ist mal beim Reiten mit einem richtig schweren Pferd auch gestürzt und unter das Pferd gekommen. Ja,
das sind auch solche und Sachen. Ja.
Dann hatte sie einen kompletten Beckendurchbruch, was sehr unangenehm auch ist. Das kann man nämlich nicht gipsen. Das heißt, man muss dann eben 6-8 Wochen regungslos liegen, damit das wieder zusammenwächst. Und das ist schon echt, das ist ganz schlimm. Aber sie war trotzdem froh, denn wenn da so eine Tonne auf einem liegt, das kann fatal enden. Ja, ja.
Also mir ist toi, toi, toi noch nie was passiert. Du eigentlich
ganz wohlbehalten.
Also wirklich.
Du wirkst eigentlich, entschuldige, dass ich das jetzt so sage. Die Leute kennen dich ja vielleicht nicht. Du wirkst unsportlich. Muss man sagen. Und trotzdem machst du so einen Extremsport.
Ja, Extremsport ist es auch nicht. Ja. Nee. Es ist natürlich, man muss sagen, Reiten ist ein Sport, aber es ist natürlich kein Kraftsport. Mhm. Und es ist auch kein Ausdauersport. Mhm. Ja, und man braucht so eine gewisse Grundkondition dafür, aber der Rest ist eigentlich mehr Technik. Mhm. Ja, also am Anfang, wenn man anfängt, dann wird man feststellen, oh, da kommt man ganz schön ins Schwitzen und alles. Mhm. Ist auch immer noch so, also wenn man richtig intensiv arbeitet, schon, aber dann lässt es einfach nach, wenn man die Technik dann drauf hat und so, dann kriegt man auch keinen Muskelkater mehr.
Naja.
Es ist kein Kraftsport. Ja? Also das geht mit feinen Hilfen und das Ziel ist ja, dass man mit möglichst wenig viel erreicht.
Mhm. Ja. Ja, klar. Na gut, also am Anfang ist ja vielleicht auch die Aufregung groß. Das kommt natürlich auch noch dazu, warum man da vielleicht in Schwitzen gerät, oder?
Ja, wahrscheinlich kommt es auch dazu. Aber es ist schon auch einfach körperlich anstrengend, weil man einfach dieser Bewegung dauernd folgen muss und kann. Mhm. Und man wird da durchgeschüttelt und man muss ja auch irgendwie oben bleiben und das irgendwie gelenkt bekommen. Das ist einfach anstrengend. Und man muss so eine Anspannung natürlich im Körper halten.
Mhm.
Ja. Also wenn ich jetzt so eine Dressurreitstunde, also ich nehme immer noch Reitunterricht und ich kenne eigentlich keinen Reiter, der nicht, keinen guten Reiter, sagen wir es so, der nicht regelmäßig Reitunterricht nimmt. Mhm. Das gehört dazu, ein Leben lang eigentlich, weil man viele Dinge auch erst der Reitlehrer vom Boden aus sieht, was man selber auf dem Pferd nicht merkt.
Mhm. Und was heißt Dressurreiten?
Also Dressurreiten, das ist eigentlich die Basis von dem allen. Da tut man nicht springen und nichts Besonderes machen. Da reitet man im Prinzip bestimmte Übungen in einer Reitbahn. Die ist definiert, so 20 mal 40 Meter ist die groß. Die kleinste Variante, es gibt dann auch noch 20 mal 60 und so. Aber 20 mal 40 ist so
in die Größe.
Wenn man Glück hat, hat man eine Halle. Ja. Natürlich kann man das auf dem Reitplatz draußen auch machen. Ja. Aber
na, im Sommer ist doch vielleicht draußen schöner.
Natürlich ist im Sommer draußen schöner. Ja. Macht man auch. Mhm. Ja. Aber jetzt im Winter, wenn man arbeitet und nur am Abend kann, dann ist so eine Halle einfach ein Komfort. Mhm. Und das Dressurreiten, das zielt eben darauf ab, dass man das Pferd komplett beherrscht. Mhm. Und eben zu diesem Grad der Versammlung, was ich gerade gesagt habe, dass das so seine Hinterhand unter den Schwerpunkt nimmt, das ist das Ziel von dem Ganzen. Mhm. Und da gibt's eben eine ganze Reihe von Übungen, die man da macht, eben Übergänge von einer Gangart zur anderen. Die Gangarten hatten wir noch gar nicht. Ja, die hatten wir
noch nicht.
Ja, also das.
Ja, die Gangarten. Na dann.
Die Gangarten. Also es gibt, das ist die schwierigste Gangart, ist der Schritt. Also das geht gemütlich in einem Viertakt dahin. Es ist aber wirklich schwierig, da konzentriert zu bleiben und vor allem diesen Takt auch immer zu erhalten. Also es gibt da so eine sogenannte Ausbildungsskala, was man, die sollte man vielleicht schon nochmal aufblättern.
Na, die gibt es sicherlich auch in der Wikipedia.
Ja, die Ausbildungsskala für das Dressurreiten. Ja, die besteht eben aus Takt. Ja, dass es mitzählen kann. Man kann durchaus mal ein Metronom auch zur Hilfe nehmen, ob das wirklich passt. Dass es eben gleichmäßig immer geht. Ja. Nur das ist so eine Basis. Der nächste Schritt wäre da in dieser Skala die Losgelassenheit. Also eben, dass es nicht festmacht, das Pferd. Und der Reiter, diese Skala gilt sowohl für Pferd als für Reiter irgendwie. Das ist eben das Zusammenspiel. Wenn ich das habe, dann kann ich mit der Anlehnung anfangen. Das ist das, dass ich eben das Gebiss fühle und spüre und das in der Hand nehme. Am Anfang immer, wenn ich anfange, dann gehe ich im Schritt ohne Zügel. Da schmeiße ich die Zügel hin und es darf einfach mal so für sich gehen, bis wir so ein bisschen warm sind. Ja, und dann nehme ich die Zügel auf und dann habe ich diese Anlehnung, nennt sich das dann. Das ist auch nicht nur über die Zügel, sondern das bedeutet auch, dass ich die Schenkel dann entsprechend dran habe und diese Dinge. Also, dass ich anfangen kann, einzuwirken auf das Pferd. Das ist die Anlehnung. Dann der Schwung, ja. Eigentlich klar, also da schaut man dann einfach, dass man ein bisschen Schwung in das Pferd reinbringt, dass es nicht so dahin latscht, sondern halt eben seine Füße auch hochhebt. Das nächste ist das Geraderichten auf dieser Skala. Das Geraderichten, denkt man, ja, ich gehe doch gerade. Nein, ein Pferd hat immer so eine innere Schiefe. Ja, das geht immer so leicht versetzt nach rechts oder nach links. Und das muss man in den Griff bekriegen, bevor man anfängt, die Hinterhand unterzuschieben. Ja, weil wenn es schief geht und ich komme mit der Hinterhand und ich treibe die Hinterhand an und die kommt runter, dann entstehen Scherkräfte und so weiter. Also das muss ich gerade richten können. Da gibt es dann auch verschiedene Übungen. Das ist schon weit oben in der Skala. Das ist sowas, wo ich mich viel beschäftige damit zum Beispiel. Ja, also gerade diese Anlehnung, Schwung gerade richten, da bin ich viel dabei. Und das Letzte wäre dann eben diese Versammlung. Das ist dann wirklich ganz massiv, sich zusammenschiebt das Pferd, die Hinterbeine die Kraft aufnehmen. Das ist dann die Versammlung. Und alles zusammen ergibt dann die Durchlässigkeit des Pferdes. Also wenn das dann wirklich auf seinen Hinterbeinen steht, es einen Schwung hat, der Takt stimmt und dann kann ich anfangen, ganz tolle Sachen zu machen. Ja, und am Schluss ist es dann so, dann läuft das Pferd wieder so, wie es ursprünglich auf der Koppel ohne Reiter gelaufen ist. Und dann zeigt diese tollen dynamischen Bewegungen, Wendungen auf der Stelle. Das kann ja wirklich dann, wenn man da einfach mal zuschaut auf der Koppel, was so ein Pferd kann, tolle Sache, ja. Aber sobald man dann eben dieses Marschgepäck, also den Reiter da drauf setzt, auf einmal ist das so wie ein Stecken geht das dann erstmal. Ja, und das dazu bringen, dass das Reiten. Am Gangarten waren wir eigentlich. Ja, also der genau. Schritt mit dem Takt, das ist also ein Viertakt. Dann gibt es als nächstes den Trab. Da geht es, das ist ein Zweitakt. Und da hat es immer auf der einen Seite sind die Beine quasi auseinander und gehen dann wieder zusammen, wie so eine Schere auf, zu und wechselseitig rechts, links. Das ist der Trab. Das ist auch noch symmetrisch im Gegensatz zum Galopp. Das ist die nächste Gangart. Galopp ist eigentlich ein Sprung, also eine Folge von Sprüngen. Das hat, gibt dann auch eine kurze Schwebephase, wo das Pferd alle Beine in der Luft hat und kein Bein mehr Kontakt zum Boden hat. Gibt's im Trab auch, aber das ist sehr kurz. Also das kann man nicht als Springen sagen. Und das ist asymmetrisch. Das heißt, da geht immer ein Bein weiter vor als ein Hinterbein weiter vor als das andere. Und wenn das das rechte ist, dann spricht man vom Rechtsgalopp. Und wenn das das linke ist, vom Linksgalopp. Ja. Und der Galopp ist die schnellste Gangart. Und das ist ein Dreivierteltakt. Und das kann man sehr schön zum Walzer reiten. Ja, also das ist vielleicht auch noch so eine Sache, was auch sehr schön ist, also dieses sogenannte Quadrille-Reiten, wo man in Formation eben zur Musik Figuren reitet zusammen. Genau, und da nimmt man dann halt auch entsprechend nach Gangart die entsprechende Musik. Ja, das ist
ja, ein Takt. Ja, kennt man von der spanischen Hofreitschule.
Genau, die spanische Hofreitschule.
Was ist die spanische Hofreitschule? Wir werden es verlinken.
Das ist die sogenannte Hohe Schule. Das ist eigentlich das, was dann früher die Fürsten und sehr hohe Offiziere, die mussten noch besser reiten können als ihre Mannschaften. Ja, weil die einfach da im Gefecht da zwischendurch flitzen können mussten, einfach besser und schneller sein können müssen. Die haben auch, die haben eben eine ganz andere Ausbildung auch gehabt, die nicht so eine Ausbildung von der Stange war, sondern sehr individuell auf das Paar Pferd und Reiter gegangen ist. Und das ist das, was eigentlich die spanische Hofreitschule pflegt. Die macht diese sogenannte hohe Schule oder auch Schule über dem Boden. Die machen dann auch so Sachen wie eine Kapriole, dass das hinten aushaut. Extreme Arten der Versammlung, wo das dann eben sich aufrichtet. Wie heißt das? Die Levade. Da mache ich ja noch auch ein bisschen was. Ja, da ist eine schöne Kapriole. Also das sieht man wirklich, da nimmt es natürlich mit der Vorhand auf, klar.
Das sieht so ein bisschen aus. Und das pfeffert
dann hinten aus.
So ein und das Bild, ist natürlich, so ein das, Bild ist das sieht aus wie beim Rodeo.
Ja, nee, das ist natürlich eine Militärtechnik, wie fast alles vom Reiten. Damit kannst du natürlich einen Gegner umdrehen, so aushauen, dann hast du keinen mehr, der dich verfolgt.
Naja.
Das geht. Also man hat mal gemessen, welche Kräfte da auftreten. Also naja. Das ist so 5-6 Tonnen, wie so ein Dampfhammer geht es dann da hinten raus. Also da bleibt nichts mehr übrig, wenn so ein Pferd austritt. Haben wir da noch. Also die machen da eine ganze Reihe solche Übungen, der Gruppade. Wo es einfach schon sehr extrem sich versammelt. Also da sieht man das schön, diese Hankenbeutung. Da geht es wirklich schon, da steht das Pferd wirklich auf der Hinterhand. Und hat nicht nur ein bisschen eine Gewichtsverteilung. Ja, und dann kann man eben aufrichten und dann wieder auf den Gegner drauf oder solche Dinge machen. Das wird wirklich nur, das ist eine sehr schwierige Reitkunst, da braucht man viele, viele Jahre dafür, um das zu lernen. Es gibt nicht nur die spanische Hofreitschule, wo das gemacht wird, sondern in Spanien gibt's das auch entsprechend. Oder halt das Cadre Noir in Frankreich, das praktiziert diese hohe Schule auch noch. Aber jetzt als olympische Disziplin beim Dressurreiten, da kommen solche Übungen nicht vor.
Ja, es kommt gerade eine Frage aus dem Chat, nämlich etwas, was wir auch noch eigentlich ansprechen wollten, aber das passt, glaube ich, jetzt wirklich ganz gut. Da fragt jemand nach Tölt.
Ja, genau. Tölt? Also die Gangarten, also das sind diese drei Grundgangarten, Schritt,
Trab und Galopp. Die besonderen Gangarten.
Das ist das, was unser Warmblutpferd hier, so dieses normale Pferd kann. Es gibt dann aber auch noch spezielle Gangarten, die heißen Tölt oder auch Passgang. Der Tölt, das ist eben das, was das isländische Pferd kann. Das ist im Prinzip ein sehr schneller Schritt. wo auch so ein bisschen so eine Schwebephase hat. Und dadurch, dass das so schnell ist, hat man eine extrem ruhige Lage auf dem Rücken. Und man kann es super drauf sitzen, ohne dass ich mit dieser Bewegung mitgehen können muss noch. Also das ist sehr bequem einfach zum Sitzen. Das ist angeboren bei den Pferden. Also man kann sowas dem Pferd nicht beibringen, sondern es kann diese vierte Gangart oder sie kann es eben nicht. Früher gab es bei uns auch viele Pferde, die diesen Passgang konnten. Ich glaube, das ist das Gleiche wie der Tölt. Bin mir nicht ganz sicher, aber es ist auf jeden Fall auch ein sehr schneller Schritt. Wikipedia wird's wissen.
Passgang und Tölt.
Ja. Und die hat man zum Beispiel verwendet, wenn man ein Pferd verliehen hat, so zum Transport, Personentransport. Wenn man von A nach B reiten wollte, aber selber nicht wirklich gut reiten konnte, dann hat man so einen Passgänger gekriegt und konnte damit eben diese Strecke sehr einfach und komfortabel noch bewältigen. Und ja, also der Tölt ist bekannt von den isländischen Pferden. Ich habe das auch mal die Gelegenheit gehabt. Also das ist wirklich ein tolles Gefühl auch. Ist aber im Prinzip ändert sich auch nichts. Also Isländer werden genauso mit Gebiss geritten und Sattel und so weiter. So,
Ja, also Passgang, genau. Da habe ich auch noch einen Link. Gut. Jetzt bin ich natürlich jetzt ein bisschen raus. Also die Gangarten haben wir jetzt, glaube ich, alle abgearbeitet. Ne? Ich muss gerade nochmal auf meine Mindmap gucken. Ja. Isländer ist also auch eine Pferde.
Ist eine Pferderasse, die kommt von den Wikingern übrigens, ja. Die eine relativ entwickelte Reitkultur hatten.
Ja, also vielleicht können wir die Rassen gleich auch nochmal angehen, aber vielleicht vorher nochmal, wieso benutzt man das Pferd eigentlich so sehr für den Krieg? Eigentlich ist das doch ganz unbrauchbar, wenn das so schreckhaft ist. Ja?
Also man muss sagen, die Hauptaufgabe, also vom Pferd ist einfach, man kommt schnell dahin, wo man hinkommen will. Und wenn man ein großes Reich zusammenhalten können will, dann braucht man eben diese Möglichkeit des schnellen Transports. Die Hauptaufgaben waren da eigentlich immer die Aufklärung, so Melderitte und solche Dinge und der Transport von Truppen. Und sehr häufig war es einfach so, man ist dann abgesessen und hat zu Fuß gekämpft. Und das Pferd im Krieg wirklich als Waffe einzusetzen, also das Pferd ist an sich schon eine Waffe, einfach aufgrund des großen Gewichts und den harten Hufen und diese Möglichkeiten, die man damit hat, ist natürlich sehr, sehr riskant, weil die Ausbildung und Aufzucht von dem Pferd, das ist sehr kostenintensiv oder sehr aufwendig und das hat man nur spärlich gemacht. Also die Römer hatten sehr viele Pferde zum Beispiel, sie hatten aber nicht wirklich eine entwickelte Kriegstaktik auf dem Pferd. Das war zum Transport, zur Aufklärung. Und dann war es natürlich auch immer so, die Offiziere, Fürsten und so weiter, die haben halt ihr Fußvolk auch gern vom Pferd aus dirigiert. Ja, vom Pferd habe ich eine erhöhte Sitzposition, ich habe einen Überblick, man hört mich, wenn ich rufe oder trompete. Das war auch so ein Vorteil. Aber dass ich jetzt wirklich mit dem Pferd in die Schlacht gehe, natürlich gab es das.
Aber es gab es doch auch schon in der Antike. Ich meine, dass die Perser irgendwie da in Griechenland rumgeritten sind. Die mussten auch große Distanzen zurücklegen. Und dann gab es doch auch die Amazonen, die haben ja dann auch, also meiner Meinung nach, haben die Amazonen auch auf dem Pferd gesessen und Bogenschießen gemacht, wozu sie sich dann extra noch eine Brust haben abnehmen lassen, angeblich.
Ja, das ist richtig, ja. Wie sollte ich sagen? Ich wollte nur sagen, also man hat das Pferd ungern eingesetzt und eigentlich nur, das war sozusagen der letzte Trumpf, den man oft noch in der Hand hatte. Ich habe jetzt so ein bisschen so von der europäischen Kriegsgeschichte da geredet. Da gab es natürlich dann auch später so geschlossene Angriffe und solche Sachen. Was anderes ist es natürlich, Mongolen oder Hunnen, man weiß ja gar nicht genau, wo die immer herkamen, diese Angriffe aus dem Osten, das waren natürlich reine Reitervölker und die haben natürlich zu Pferd gekämpft. Und der Bogen sagt ja schon, man hat sich immer versucht, den Gegner ein bisschen so vom Hals zu schaffen und aus der Distanz zu kämpfen. Also irgendwie eine Lanze, das ist dann schon sehr nahe dran. Mit dem Bogen hat man dann natürlich eine gewisse Distanz. Es ist aber sehr schwierig, wirklich vom Pferd aus da was zu treffen. Muss man natürlich dann sehr lange üben.
Wir müssen hinzufügen, das wissen die Hörer jetzt nicht, der Andi ist Experte auf dem Gebiet, der hat nämlich schon Bogenschießen auf dem Pferd gemacht.
Ja, ich bin dabei, das zu. Damit habe ich erst angefangen. Ja.
Eine ganz schwierige
Sportart. Damit habe ich erst angefangen. Also ich bin im Moment noch so weit, dass ich übe mit einem Gummiband, ja, mit so einem Theraband. Ja. Ich habe noch nicht wirklich mit dem Bogen vom Pferd geschossen. Also einfach mal, dass ich frei galoppieren kann, die Hände loslassen und dann mit einem Gummiband so ein virtuelles Ziel da anvisieren und abschießen. Und Bogen, das mache ich jetzt auch erstmal am Boden, einfach damit ich mich vertraut werde. Da hat es mir auch schon ganz schön hier auf dem Fingernagel die Sehne geknallt. Das ist jetzt wirklich was, wo ich relativ neu mal ausprobieren will. Ja, aber das ist auch so ein Trend, der ein bisschen kommt. Das hat so ein Ungar wiederentdeckt und der macht das sehr exzessiv, dieser Kasai. Aber das ist, ja. Also natürlich berittene Bogenschützen, also das war sicher die Elite der Kämpfer. Mhm. Die brauchen allerdings viel Platz im Schlachtgetümmel und mit dem Pferd. Man braucht halt immer ein Gelände, wo auch für so einen Reiterangriff geeignet ist.
Ja, klar.
Über Stock und Stein ist schwierig, am besten ist so eine ebene Fläche, eben die Steppen. Ja gut,
die Steppen waren so.
Genau.
Ja, konnte man das gut einsetzen.
Das ist perfekt. Und die haben eigentlich überwiegend eine sehr leichte Reiterei gehabt, also keine Rüstung. Und haben einfach das Überraschungsmoment genutzt und sind dann wild über die Infanterie oder so hinweggeritten und einfach haben die Reihen einfach aufgelöst, wenig koordiniert. Das ist erst später gekommen, also ich glaube in voller Blüte ist so Prinz Eugen von Savoyen der Begründer.
Wann war das ungefähr?
17. Anfang 18. Jahrhundert. Mhm. Der Prinz Eugen von Savoyen, so der Begründer des österreichischen Großreiches. Und der hat es eigentlich bis zur Perfektion getrieben, also richtig große Reitermassen in geschlossenen Linien. Steigbügel an Steigbügel, also dass da wirklich keine Lücke ist und da eben so einen Angriff zu führen. Mhm. Ja. Aber das ist, ja, das war damals schon die überlegene Waffe eigentlich und da konnte man eigentlich relativ wenig dagegen ausrichten.
Ja.
Die Ritter im Mittelalter, vielleicht sollte man da auch noch sagen, also noch. Diese volle Rüstung und so, wie man das so kennt, das haben die eigentlich nur für die Turniere hergenommen.
Ja.
Also wirklich im Krieg, das wäre viel zu schwer gewesen. Kannst du nicht in der Schlacht da jemanden mit einem Kran auf seinem Pferd draufsetzen? Mhm. Völlig unpraktisch. Mhm. Also die haben schon so eine Teilrüstung gehabt oder aus Leder, so ein bisschen diese schweren Reiter hat man da auch gesagt, aber diese volle Rüstung, also das ist einfach, damit kann man nicht reiten. Ja.
Ja, es ging ja um Turniere, da hat man ja die Leute immer nur vom Pferd holen wollen mit so einer Lanze.
Genau, und da haben die diese schweren Rüstungen. Also das war nicht so, dass man da große Ritterheere hatte, die so gepanzert waren, sondern das war immer dann mehr so eine Teilpanzerung. Also ich glaube, bei den Kreuzzügen, das war so die große Ritterzeit, aber die hatten halt auch keine volle Montur, aber die konnten sicher sehr gut reiten. Das ist dieser barocke Stil, kommt da eigentlich, den man auch in der Hofreitschule hat, der kommt von diesen Rittern. Also das war eine Adelige sehr häufig und die hatten wirklich da eine sehr gute, lange Ausbildung.
Wobei Barock ja relativ spät ist.
Nennt sich dann so, aber die Ursprünge hat es wohl in dieser Reitweise eben von Adeligen und Fürsten und nicht von Mannschaften.
Mhm. Naja, beim Kreuzzug, der Kreuzzug war ja auch mehr so ein Reiseunternehmen. Die mussten ja erstmal ins Heilige Land kommen. Das war ja sehr weit. Man denkt, das starten die Leute in Frankreich oder in Spanien bis ins Heilige Land, also bis nach Jerusalem. Da ist man ganz schön unterwegs, natürlich.
Ja.
Ja. Und deshalb brauchte man da ein Pferd.
Ja, klar,
natürlich. Ich glaube, da vor Ort, ich weiß gar nicht, ob da so viel gekämpft worden ist. Ich kann mir das eigentlich gar nicht vorstellen. Gut, es gab zwar da auch Schlachten, um Jerusalem, aber im Wesentlichen war das Problem, da erstmal hinzukommen, glaube ich.
Also wo man das auch noch eben diese sehr natürliche Reitweise für die Mongolen, also das gibt's ja nach wie vor, also kann man auch, ein Kollege von mir hat da mal so ein halbes Jahr verbracht mit denen und gelebt mit denen, also das ist schon sehr faszinierend, aber auch die haben spezielle Pferde, die sie als Reittier hernehmen und die sie auch ausbilden. Das Niveau ist, ich meine, die können wahnsinnig gut reiten, weil sie eben schon immer im Sattel sitzen, aber das ist vom Niveau her, trotzdem kommt es jetzt nicht ran, was jetzt die hohe Schule oder eine sehr gute Dressurreiterin bei uns kann. Das ist mehr, ja, intuitiv. Und ja, die haben einfach, sind auch sehr kleine Pferde da in der Mongolei. Mhm. Ja, also da, man überrascht, das sind wirklich, ja, da braucht man auch eigentlich gar keinen Steigbügel, um aufzusteigen. Da kommt man auch so drauf.
Ja, Steigbügel, das ist auch noch alles hier in meiner Liste, was wir da für was da alles noch dazugehört. Also wir haben das Gebiss schon, also das ganze Zaumzeug. Gehört da noch mehr dazu als das Gebiss zum Zaumzeug?
Ja, man hat halt so ein Reithalfter und zügelt da. Also das Reithalfter geht halt so ums Genick rum und den Kopf rum, dass das Gebiss halt nicht verliert. Dann braucht man natürlich noch einen Sattel. Also genau. Man muss sagen, das Gebiss ist das erste, wo man in der Archäologie auch Spuren gefunden hat. Da habe ich so eine Ausgrabung von vor 6000 Jahren oder so. Ja, ja. Und da ist wirklich ein Gebiss, haben sie da gefunden. Das, wenn ich jetzt in einen Reitsportladen gehe, das sieht genauso aus. Mhm. Also kein Unterschied. Das war so das erste. Sattel ist man wahrscheinlich sehr früh auch drauf gekommen. Da ist halt das verwittert halt. Da findet man keine Ausgrabung. Aber nehme ich an, dass die ziemlich früh dann einfach auch eine Decke und einen Gurt um den Bauch rum, dass man sitzen kann. Das war eigentlich so die Ausrüstung, die man hatte in der Antike. Das war also ein Gebiss, Reithalfter, Sattel. Was sie noch nicht hatten, sind Hufeisen. Und da schreibt unser Xenophon, also das ist auch ein schönes Buch, was ich empfehlen kann. Ja, das mal auf die Liste die setzen. Ja, genau. Also der hat da ungefähr 400 vor Christus hat der gelebt, ein Reitoberst. Und der beschreibt eigentlich schon die so Reitweise so wie man es heute
der auch Xenophon, macht. Der hat mich beim Griechisch lernen schon.
Nee, es ist schön, es ist auch gut verständlich
in der deutschen Übersetzung. Xenophon hat sowas ähnliches wie der Cäsar geschrieben, so ein Kriegsbericht, auch Anabasis heißt die. Also das liest man dann im Griechischunterricht, obwohl das so total langweilig ist. Die ziehen immer nur durch die Gegend und es gibt noch was Schöneres von ihm. Das ist, glaube ich, das könnte ein Teil von der Kyropädie sein. Da berichtet er über die Erziehung des jüngeren Kyros, also des Perserkönigs. Deshalb Kyropädie, also Pädie, die Knabenzeit des Kyros. Und da könnte das, glaube ich, sogar raus sein. Da muss ich nochmal nachgucken. Aber wir verlinken es
auf jeden Fall. Auf jeden Fall in diesem Buch.
Und ist da geht's halt, da geht's halt auch unheimlich um Kleidung und Ausstattung und so. Das ist viel lustiger als diese Kriegsgeschichten.
Ja, aber wo er da immer wieder drauf zurückkommt, ist ein Problem, das die damals hatten. Und das waren eben, dass die Hufe so schnell abgenutzt sind. Da haben die dann alles Mögliche drum gewickelt. Sie haben in die Ställe Steine reingelegt, damit die hart werden, die Hufe. Und also damit waren sie einfach beschäftigt. Ja, und dann kam irgendwann, also man weiß nicht, die Römer hatten das auch noch nicht, aber irgendwann so in den ersten Jahrhunderten nach Christus kam eben das Hufeisen auf. Und das war ein großer technischer Fortschritt beim Reiten.
Macht man Metall unter den...
Da nagelt man Metall in die Hufe rein. Also die Hufe sind ja eigentlich so der Fingernagel. Ja, ja. Das geht so, das Pferd auf... Genau. Und das ist eigentlich wie bei uns der Fingernagel. Mhm. Und da nagelt man das rein, so nach außen natürlich, dass man nichts trifft, weil innen lebt das natürlich, aber außen ist es nur Horn. Genau, und das nagelt man da fest. Das Problem ist, ohne Hufeisen nutzen sich die Hufe bei unserem Belag hier, bei Beanspruchen, beim Reiten einfach schneller ab, als sie nachwachsen und dann kriegen die Schmerzen und fällt aus und so weiter. Also da schreibt er ganz viel drüber, dass das einfach damals ein Riesenproblem war und das hat man eben mit dem Hufeisen gelöst. Ja, und das ist natürlich auch so ein Pferdeberuf, der Hufschmied. Gibt es aber viel Sand am Meer, aber auch nur immer ganz wenige sehr gute, weil der bringt das Pferd natürlich auch richtig zum Stehen. Er hat viel Einfluss, ob das jetzt schief steht oder richtig. Wenn der eine länger als der andere ist auch nicht so toll. Der muss schon ein bisschen was verstehen. Ja. Genau, und das hat man mit dem Hufeisen gelöst. Und dann die letzte technologische Entwicklung, das kam irgendwie aus dem Osten, man weiß es nicht genau woher, das war eigentlich der Steigbügel. Und der Steigbügel, der kam relativ spät erst auf, also ja, denk mal so frühes Mittelalter oder sowas. Und da habe ich den Vorteil, wenn ich mit einer Lanze kämpfen will, dann reißt es mich nicht vom Pferd runter. Ich kann auch nicht vom Pferd runtergerissen werden. Ich habe einen viel besseren Halt. Aber der kam erstaunlicherweise erst sehr spät, dieser Steigbügel. Und er hilft auch beim Aufsteigen, so ganz banal, ja. So auf dem Pferd drauf kommen. Ja, übrigens, aus dem Aufsteigen aufs Pferd, da hat sich eine eigene Sportart entwickelt.
Aha.
Ja, also nennt sich Voltigieren. Vielleicht hast du es schon mal gesehen. Also das machen meistens so Kinder und Jugendliche. Die machen Turnübungen auf dem Pferd, während das läuft im Galopp, springen die auf das Pferd drauf, machen dann oben Figuren und solche Sachen und springen dann wieder runter. Und es ist tatsächlich als Militärtechnik wieder entstanden, irgendwie im französischen Raum wohl. Da haben die geübt, dass wenn so ja, am Ende einer Schlacht, wenn da frei rumlaufende Pferde waren, dass sie die unter Kontrolle gekriegt haben. Und da haben die gelernt, eben auf so ein Pferd aufzusteigen, obwohl das da im vollen Galopp ist. Ja, so konnte man dann dem Feind ein paar Pferde abspenstig machen.
Ja, ja.
Also da hat sich dann wirklich eine eigene Sportart daraus entwickelt, das Voltigieren. Ja, wir haben da mal ein Turnier zugeschaut und es war also auch wieder, weil du gefragt hast, ob es gefährlich ist. Also ich weiß nicht, ob das normal ist, aber da war es so, ich glaube nach jeder zweiten Gruppe, die da was vorgeführt hat, kam immer der Krankenwagen. Beziehungsweise die waren schon da. Das ist einfach, da ist auch das Problem, die haben keine festen Schuhe an, weil sonst kannst du ja keine Turnübungen machen, sondern so, ja. Naja, so Ballerina-Schuhchen da. Ja, wenn das Pferd draufsteigt, dann sind schnell mal die Zehen ab. Ja. Also da gab's auch viele Verletzungen. Ja,
ja, na, ich war mal beim Rodeo, als ich in den USA war, in Houston. Weil man das da irgendwie machen muss, irgendwie, das ist, also nicht selber, also man muss sich das ansehen, das gehört da irgendwie zum Folklore. Und das war auch sehr gefährlich. Ich glaube, ich habe mich immer gefragt, warum schauen sich die Leute das an? Aber ich glaube, einer der Reize war da eben auch zu sehen, wie die Leute scheitern. Und da waren auch unheimlich viel ein Aufgebot an Sanitätern und Krankenwagen schon. Also da musste wirklich viel passieren. Also bei uns, als wir da waren, da ist zwar schon mal jemand abgeworfen worden, aber das war wohl alles harmlos.
Es ist halt bei der Ausbildung von einem jungen Pferd, das puckelt dann manchmal und haut aus. Also das hatten wir auch. Vielleicht um auch nochmal zurückzukommen auf meine Pferdeerfahrung. Also wir haben uns dann, nachdem ich circa 4 Jahre müsste das gewesen sein, war ich in der Reitschule, habe einen Fahrkurs auch gemacht, wo ich zweispännig fahren gelernt habe. Und dann haben wir uns ein Pferd angeschafft, also oder das Pferd hat sich uns ausgesucht, so ganz klassisch auch wieder Reiturlaub. Aha. Da haben wir so einen Einstieg ins Vielseitigkeitsreiten, hieß das. War eine ganz tolle Sache. Das müssen wir auch unbedingt verlinken, weil das ist auch ein schöner Urlaubstipp und das ist was, wo man relativ selten machen kann, weil Vielseitigkeit, ja, machen nicht so viele. Genau, und die haben irgendwie gerade neu ein Pferd bekommen und das ist jetzt unsere. Also, ja. Und der war auch ganz jung, der war 4 Jahre alt, so ein bisschen angeritten. Und ja, meine Frau war Gott sei Dank so klug und hat relativ schnell festgestellt, dass wir unbedingt einen Profi brauchen, der uns bei der Ausbildung eben hilft und das Pferd bereitet. Wenn man das selber macht und nur auf Schulpferden Erfahrung hat, das wird nichts. Also man muss das schon ausbilden.
Und was habt ihr da jetzt für ein Pferd?
Das ist ein tschechisches Warmblut. Es ist ein ganz durchschnittliches Warmblutpferd, würde ich jetzt sagen. Natürlich ist er besonders hübsch und besonders toll, weil es natürlich unser Pferd ist. Ja, aber es ist ein ganz normales Warmblutpferd. Und der hat so er kann gut springen, er kann gut Dressur, der macht eigentlich so alles sehr, sehr brav und gut mit. Aber man muss natürlich ja, der hat eine Ausbildung gebraucht. Mhm. Also das haben wir auch gemerkt. So ein bisschen angeritten, das bringt nicht viel. Natürlich, wir konnten uns schon draufsetzen und den reiten und Gelenk kriegen, aber dass der wirklich diese Anlehnung zum Beispiel, dass er das lernt, dass das gut für ihn ist. Ja, am Anfang wehren die sich dagegen. Mhm. Die mögen das nicht so gern am Anfang. Das müssen die erst konditioniert kriegen, ja, dass das gut für die ist. Mhm. Und da haben wir aber Gott sei Dank sehr, sehr fähige Reiter gefunden, die das gemacht haben. Und ja, mittlerweile klappt es auch so.
Ja, hier kam noch eine Frage im Chat. Wie heißt nochmal dieser Reitsport mit unnötig vielen Nägeln, damit die Pferde lustig gehen? Lustig in Anführungszeichen.
Mit vielen Nägeln? Also ja, es gibt natürlich alle möglichen Schindereien. Also was man zum Beispiel meinen kann, ist, dass man beim Springen in die Gamaschen, also die haben so Schutzgamaschen über die Gelenke unten. Da gab es dann halt so Sachen, dass da welche Nägel reingetan haben, dass wenn sich das Pferd da anhaut an der Stange, dass das auch richtig wehtut. Und da gab es auch diese Sache mit diesem Capsaicin, also diesem Pfefferspray oder sowas.
Ja. Also Pfeffer ist das eigentlich.
Wo man da rein Paprika. Hat, dass das halt besonders wehtut und die lernen, dass man da nicht an der Stange. Also das sind natürlich unfaire Methoden und das braucht es auch nicht. Ja. Mhm. Also das, ja, da wird natürlich getrickst. Das ist dann immer beim Leistungssport, wenn es dann da um die oberen 10% geht, ist halt, dann wird es halt auch unschön. Ja. Ist
leider die Pferde so. Wahrscheinlich auch gedopt und so.
Klar, ja.
Also, hat man wahrscheinlich verboten.
Hat man leider alles, ja. Ja, es ist halt auch schwierig. Also da war ja dieser Fall da mit Ludger Bärbaum, der hat irgendwie eine Cortisonsalbe wegen einer Druckstelle am Sattel verwendet und dann war das halt schon Doping, ja. Mhm. Und ich meine, wir haben unser Pferd dann auch glaubt sogar die gleiche Salbe gegeben, weil so Druckstellen, die passieren halt einfach mal. Und da will man dann nicht, dass das weitergeht. Mhm. Und ja, da wird dann auch wieder viel übertrieben. Ja. Es ist immer schwierig. Und diese bösen Sachen, die passieren eigentlich alle immer vorher schon beim Training und da ist keiner dabei. Auch dieses Barren. Ja, da, das ist doch. Also das ist auch wieder beim Springen. Da ist es so, weil wenn die Pferde über ein Hindernis springen, dann stehen da zwei neben dem Hindernis und tun die Stange quasi so ein paar Zentimeter nach oben drücken, dass es sich absichtlich die Füße anstößt, damit es lernt, die Füße extra wegzunehmen von dieser Stange. Also auch wieder mit Schmerz, also böse Sache. Ja. Ja, aber das ist was, das sieht man durchaus öfter. Aber das siehst du dann nicht mehr halt dann beim Turnier selber. Ja. Mhm. Ich halte sowas eigentlich fast für schlimmer oft, als irgendwie, ja, man hat das falsche Medikament gegeben. Ja. Ich weiß nicht, ob Doping bei Pferden, ja, natürlich, da gibt es dann sicher auch Sachen mit Cortison und so, dass die ja von der Atmung her.
Mhm. Ja. Also, jetzt sind wir ja schon bei den Sportarten. Was gibt's denn alles für Sportarten mit Pferden? Wahrscheinlich doch sehr viel. Denn, also, die können ja laufen und springen.
Ich habe da eine Liste gemacht, dass ich nichts vergesse. Also, man muss natürlich sagen, es gibt erstmal verschiedene Reitweisen. Also erstmal die klassische Reitweise, die dann auch olympisch ist, die ist, ja, sag mal, deutsche Reitlehre oder nach FN, also so das Normale, das ist auch sehr, sehr stark ausgearbeitet. Dann gibt's Westernreiten, also das ist eigentlich, kommt aus der Gebrauchsreiterei aus den USA. Ja. Mhm. Da geht's zum Beispiel darum, dass man eine Kuhherde zusammenhält und Gatter vom Pferd auf und zu macht und so weiter. Das sind Übungen, die da relativ speziell drauf sind. Dann gibt's das Barockreiten. Das ist zum Beispiel, was die spanische Hofreitschule macht. Aber das gibt's auch auf einem niedrigeren Niveau. Also Barockreiten, das wird auch nicht abgedeckt eigentlich durch diese klassische. Iberische Reitweise ist auch eine Gebrauchsreiterei eben im spanischen Raum. Mit speziellen Übungen, auch wieder viel mit Stierkampf in dem Fall. Genau. Dann gibt's noch, ja, man sagt Freizeitreiten, also und Wanderreiten, also die sind mehr darauf eingestellt, eben, dass ich längere Ausritte mache, was erlebe in der Natur und diese Dinge. Isländisch Reiten ist, glaube ich, auch, kann man als eigene Disziplin sehen. Also machen natürlich viel draußen in der Natur. Ja. Mhm. Dann gibt es noch Distanzreiten, also da geht es darum, große Distanzen zurückzulegen. Da nimmt man Vollblutpferde, Araber, sowas dafür her. Das ist ja eine Ausdauersportart. Muss ich sagen, habe ich jetzt wenig Erfahrung damit, also nur der Vollständigkeit halber. Und als, was gibt's noch? Ja, natürlich Galopprennen, Trabrennen.
Ja, dann wird auch gesprungen, das ist ja auch.
Nein, jetzt das sind erstmal so die Disziplinen. Kommen wir noch. Ja. Fahren dürfen wir auch nicht vergessen. Das ist auch wirklich eine eigene Weise. Also es ist natürlich keine Reitweise, aber die haben auch eine eigene Ausbildung. Da gibt es auch wieder verschiedene Stile und so weiter. Und das Voltigieren. Also das sind so die großen, wie sollte ich sagen, Reitweisen. So, Disziplinen. Jetzt im normalen Bereich, klassische Reitweise, haben wir die Dressur. Also das ist so in diesem Viereck, wo man mit dem Pferd tanzt, am besten dann zur Musik. Das ist eine sehr, sehr schöne Sache, wo sehr harmonievoll, da geht es viel um Harmonie, um Takt. Die Einheit von Pferd und Reiter. Dann das Springen. Also das normale Springen da mit diesen bunten Stangen, also mache ich sehr gern, muss ich sagen, allerdings nicht auf einem allzu hohen Niveau. Also ich reite so 85 Zentimeter Höhe, das ist so wie der Tisch, ein bisschen höher vielleicht, da fühle ich mich gut wohl, das mache ich sehr gern, aber ich glaube mehr als einen Meter oder so hoch bin ich noch nicht gesprungen. Aber die Schwierigkeit ist auch gar nicht so die Höhe, sondern halt eben, dass man so einen ganzen Parcours, ja, dass man dann schnell wieder zum Reiten kommt nach dem Sprung und das nächste anvisiert und die Linie schön ist, also man, dass man da schön gerade und nicht irgendwie schief hinkommt. Und also das macht wahnsinnig viel Spaß. Eben, man hat sehr schnell Erfolgserlebnisse beim Springen. Man darf aber nicht vergessen, die Dressur ist die Grundlage. Also erst natürlich, wenn die Dressur gut klappt, kann man springen. Und jeder Springreiter wird sein Pferd mehr Dressur reiten, als dass er springt. Ja, springen vielleicht ein-, zweimal die Woche. Sonst ist auch die Belastung für die Beine zu groß. Und den Rest tut der Dressur reiten.
Ja, klar. Ja.
Dann die Vielseitigkeit wird mehr oder ist immer mehr umstritten, weil es natürlich schon eine harte Disziplin ist. Da hat man feste Gelände im Hindernis, feste Hindernisse im Gelände und Gräben und Wasser, wo sie dann rein und raus springen.
Ja, klar, das ist ja auch wichtig für die militärische Anwendung. Da hat man ja ein sehr unterschiedliches Gelände meist.
Ja, genau. Also da natürlich kommen diese Disziplinen letzten Endes. Natürlich hat man da geschaut, dass man zur Pferdezuchtwahl, dass man da eben die entsprechenden Pferde sieht, welche sind gut geeignet, welche nicht und dann natürlich auch für die Reiter, dass man halt auch die Leistung da sieht oder eben nicht. Daher kommen natürlich diese Turniere. Bei der Vielseitigkeit, da ist es, glaube ich, mittlerweile hat man, dann muss man Dressur reiten, das macht man meistens ganz am Schluss, dass man eben halt auch zeigt, dass die nach wie vor gut Dressur reiten können und nicht nur aufs Springen spezialisiert hat. Man hat einen normalen Springparcours und dann eben diesen Geländeritt. Ja. Und der Geländeritt ist halt das, wo eigentlich alle dann hinschauen. Und das macht schon sehr viel Spaß. Ich habe so bisschen Kurse gemacht und bin auch so das ein oder andere Geländehindernis gesprungen. Ich mache das aber nicht turniermäßig. Einfach aus dem Grund, beim Turnier ist es so, da muss man so einen ganzen Parcours durchspringen und hat den vorher noch kein einzelnes Hindernis geübt. Ja klar, das wird ganz neu. Und das ist was, da würde ich mich einfach, ich würde es mich nicht trauen. Also da fehlt mir dann vielleicht auch einfach der Mut. Dann gibt es auch noch das Quadrillereiten. Das ist Information zum Musikreiten. Das ist aber jetzt nicht, das ist nicht olympisch oder so. Und das ist halt eine Mannschaftssportart. Da denkt man sich vielleicht irgendwie ein Motto aus, macht Kostüme dazu und nimmt Musik dazu. Das ist als Teamsportart gedacht und das war eigentlich in der DDR war das relativ populär. Ja, da hat man natürlich solche Teamsportarten dann eher gefördert. Und da gibt's auch, also Erich Oehse ist so eines von der Literatur, das kommt übers Quadrillereiten und das kommt dann.
Wie heißt der? Erich?
Erich Oehse, O-I-S-E, Quadrillereiten, glaube ich, heißt das Buch. Vielleicht gibt es mittlerweile da mehr dazu, aber das war damals so das Standardwert vor ein paar Jahren, wo ich den mal mich intensiver damit beschäftigt habe. Da habe ich auch mal so eine Software dafür geschrieben.
Software?
Man, ja, dass man so ein Quartillion planen kann.
Aha.
Ja, dass die Informationen gehen und dass das dann auch aufgeht, weil da macht man so Sachen wie, dass die sich kreuzen in der Mitte und so abwechselnd laufen und dann kommt es natürlich auf die Sekunde an, dass die sich nicht ineinander rennen und ja.
Wie lange machst du das denn jetzt eigentlich schon mit dem Reiten?
10 Jahre, ziemlich genau 10 Jahre mache ich das jetzt.
Na, da müsste es ja wirklich schon ganz gut sein.
Ja, ja.
Aber bei den Sportarten gibt es doch auch, ich meine, da das ja so vom Militär kommt, du hast ja vorhin schon das Bogenschießen genannt. Gibt es nicht auch so Reiten mit Schießen und so? Ich habe irgendwie in Erinnerung, also ich habe mich ja nie so für die Olympiade interessiert, aber ich kann mich dunkel erinnern, aber vielleicht habe ich es ja nur geträumt, dass da irgendwelche Leute auf Pferden ritten mit so einer Schusswaffe.
Naja, also man muss natürlich sagen, also beim Militär macht man das natürlich schon, aber ich kenne es jetzt nicht als Sportart.
Mhm.
Ja, aber die üben, also ich hatte mal, hab durch eine zufällige Urlaubsbekanntschaft, auch in diesem Stall da mit diesem Vielseitigkeit, und die war da Feldwebel bei der Bundeswehr, die diese Traktierkompanie aufgebaut haben, und die reiten auch, die haben ja Maultiere und Haflinger, die Haflinger mehr zum
Was
Reiten.
Was sind Haflinger?
Haflinger sind Gebirgspferde, die sind, kommen, glaube ich, ursprünglich aus Tirol, gibt es einen Ort, der so heißt.
Ja,
die Haflinger sind aber im Alpenraum sehr verbreitet.
Klingt so sehr tirolerisch.
Ja, die sind sehr beliebt, die sind sehr robust, ein bisschen, sind eine Kleinpferderasse, sagt man dazu. Sind sehr robust, aber trotzdem sehr flink und schlau. Und die kann man auch gut zum Beispiel zum Westernreiten hernehmen. Ja, man sagt auch.
Was ist denn Westernreiten?
Ja, Westernreiten ist diese Gebrauchsreiter-Disziplin eigentlich, Cowboy-Reitweise. Ja. Da geht es darum, dass man Kühe einfängt und zusammentreibt und schnelle Stopps machen, schnelle Wendungen und mit dem Lasso irgendwas treffen und solche Sachen.
Ja, das sind alles auch so Rodeo-Disziplinen.
Genau, und dafür nimmt man Haflinger her. Mhm. Genau, und die machen natürlich auch so Übungen, dass die unter Beschuss zum Beispiel, also dass ein MG da drüber schießt und die müssen da unten durchreiten. Die lernen auch vom Pferd aus zu schießen, wobei die etwas sagt, ja, wir haben da ein bisschen die falschen Waffen dafür. Also das Standardgewehr ist da einfach zu unhandlich. Die hätten lieber Maschinenpistolen, solche Sachen. Und das müssen die natürlich auch üben. Ja.
Mhm.
Und das ist natürlich was, wo, ich meine, das ist laut. Ja, und so Ohrenschutz für Pferde gibt es nicht wirklich. Es gibt schon so Schaumstoffbälle oder so, habe ich mal gesehen, wo man denen reinstecken kann. Aber das ist natürlich der... Das ist halt nicht so toll fürs Pferd. Ja. Also der Knall ist einfach so laut und es ist ja über dem Pferdekopf da, unmittelbar. Und ja. Aber natürlich, die müssen schussfest gemacht werden, sonst kann man die da nicht einsetzen. Aber als Disziplin wüsste ich es jetzt eigentlich nicht. Ja. Also Bogenschießen natürlich, aber das ist auch so wird noch entwickelt, ja, dieses wettkampfmäßige Bogenschießen vom Pferd.
Ja.
Aber das macht natürlich nicht so einen Krach. Ja. Aber schon dieses Abschießen von einem Pfeil, da muss man ein Pferd dran gewöhnen, an diesen
Lärm. Ja, es gibt ja schon ein Geräusch, ja, klar.
Ja, so.
Das schwirrt dann der Pfeil vorbei. Das ist natürlich dann schon irgendwie auch, ja. Ja.
Und man nimmt fürs Militär, wollte ich jetzt auch noch sagen, halt gern auch diese Maultiere her.
Mhm.
Die galten übrigens in der Antike teilweise als edler als das Pferd, erstaunlicherweise.
Mhm.
Die sind nicht so scheu wie Pferde. Ja? Ein Esel, der kann auch Angriff, der ist nicht so scheu und schüchtern wie das Fluchttier Pferd. Und Maultiere sind sehr geschickt. Der Nachteil ist allerdings, mit Maultieren kann man halt nicht mehr züchten. Ja? Das sind Hybride und die sind unfruchtbar. Und da kann man dann nicht mehr weiterzüchten. Also ein Maultier ist eine Kreuzung aus Esel und Pferd.
Ja, also Pferdestute und Eselhengst, sehe ich gerade.
Genau.
In der Wikipedia.
Und andersrum ist es dann ein Maulesel. Also wenn Pferdehengst und
Genau, das muss man dann gleich schon, ach so, ist schon in der, ja.
Jetzt, die sehen im Prinzip aus
so schnell
wie ein Pferd, bloß ein bisschen längere Ohren und ein bisschen dickeres Fell vielleicht. Ja. Mhm. Ja. Aber die können auch ganz schön, naja, mal zubeißen und so. Mhm. Pferde sind halt sehr sozial und sehr friedlich und sehr, sehr extrem kooperativ.
Ja, und Esel sind nun gar nicht kooperativ.
Das ist heißt so, ich meine, ja, ich mein, man kann schon mit dem Esel arbeiten, ja, aber.
Mhm. Ja, mit den Maultieren geht es wohl besser. Also, ein Freund von mir ist, war.
Ist ein Maultier?
Nein. Er war bei, hat lange Zeit seinen Kriegsdienst erfolgreich gescheut in Italien, also ist Italiener. Konnte das irgendwie umgehen, indem er halt unabkömmlich war während seines Studiums und irgendwann, als er dann schon dachte, jetzt würde er nicht mehr genommen und sich in Sicherheit wog, haben sie ihn dann doch noch verpflichtet und haben ihn dann in so eine ja Gebirgsjägerabteilung, glaube ich, gesteckt in Italien. Und das war ein Truppenkontingent, was mit Maultieren arbeitete. Das ist dann später aufgelöst worden. Er war praktisch in der letzten Generation und musste da noch mit den Tieren da über die Alpen. Und er hat so ein bisschen erzählt, dass die auch sehr, also obwohl das ja schon Kreuzungen sind, wo man denkt, die sind dann auch ein bisschen handsamer. Aber wenn die nicht mehr wollten, dann wollten die nicht mehr. Dann war Schluss. Das ist natürlich im Krieg ein bisschen ein Problem. Mhm. Wenn man halt jetzt unbedingt über diesen Pass muss, aber das Tier einfach meint, nee, dieser Pass ist jetzt nicht mein Ding, dann ist es ganz, ganz schwierig.
Also die wenn man ein Pferd richtig reitet, also mit dieser Beizäumung und alles, und wenn er richtig in Anlehnung geht, dann kann man damit eben auch die Scheu überwinden. Weil dann macht wirklich das Pferd, was man will. Und, und deswegen braucht man eben da auch so eine gute Ausbildung dafür. Und dann kann man wirklich die Scheu von dem Pferd überwinden. Das ist auch immer was, wo ich mache, wenn ich im Gelände einen Ausritt mache und dann kommt irgendwie ein Auto, blöde Situation, irgend sowas. Sofort nehme ich den an die Hilfen, stelle den an den Hilfen und dann geht der da einfach brav und schaltet irgendwie sein Gehirn ab und ist dann schon lang nicht mehr so schreckhaft. Mhm. Wie wenn ich den einfach die Zügel wegschmeißen und machen das.
Naja. Ja klar, weil ja wahrscheinlich, wenn da die Gewöhnung eintritt, dann weiß er ja, passiert nichts.
Und man kann auch sehr gut ausnutzen, natürlich den Herdentrieb vom Pferd.
Mhm. Stimmt, das sind ja auch Herdentiere.
Ja, also das ist das, was man dann jetzt auch mal im 19. Jahrhundert, wo man wirklich die große Kavallerie Massen hatte, hat man das dann eben auch so organisiert, dass man immer einen Zug gehabt und da waren halt immer vorne und hinten ein sehr gute Reiter und in der Mitte hat man die Mannschaften gehalten und dann sind die einfach in der Herde mitgegangen. Und dann kann man auch eine Attacke so machen, dass man einfach rechts und links an dieser Linie hat man quasi Unteroffiziere gehabt, die ein bisschen besser reiten konnten als der Rest und die haben quasi das Ganze zusammengedrückt. Dann hat man so einen kompakten Block gehabt und mit dem ist man dann über die Infanterie drüber geritten. Ja. Also da nutzt man durchaus den Herdentrieb aus, weil die einfach in der Herde zusammen, da. Mhm. Das ist auch, das habe ich jetzt vergessen. Also das muss man jetzt noch sagen, es gibt auch noch die Jagd.
Die Jagd,
genau. Ja, als Disziplin richtig,
das eigentlich. Das gibt es auch als Disziplin. Ja, das ist ja sowieso.
Und also, das ist was?
Jagd ist ja im Wesentlichen nur noch ein Sport, weil niemand mehr darauf angewiesen ist, schon gar nicht mit Pferden irgendwie was zu erlegen.
Und da ist auch das interessante Element wieder der Herdentrieb. Ja? Also wenn da einer Gas gibt und die anderen mit, und das hat man halt sonst beim Springen oder bei der Vielseitigkeit nicht, weil man da eigentlich immer mehr oder weniger alleine reitet. Mhm. Ja? Und was bei der Jagd, also natürlich immer imitiert ja nur eine Jagd, da gibt man einfach eine Strecke vor, wo dann ein sogenannter Fuchs, das ist auch ein Reiter, vorne wegreitet und da muss halt dann jemand den Fuchsschwanz runternehmen oder auch dahinter bleiben, da gibt es verschiedene Regeln. Mhm. Und also da ist das besondere Element wirklich dieser Herdentrieb und da kann man dann einfach nicht stoppen. Ja? Also wenn du dann da drin bist in dieser Jagdmeute, dann geht's dahin. Ja? Da muss man dann schon auch gut reiten können. Also es macht auch sehr viel Spaß. Ja? Mhm. Ich habe leider selber noch nicht die Gelegenheit gehabt. Also meine Frau hat 2-3 Mal an so einem Jagdritt teilgenommen Und also das ist schon einfach mal ein Mordsgaudi auch. Ja. Mhm. Ich habe so einen Schnaps nach jedem Hindernis. Ja, relativ locker war das da. Ja. Ja. Aber das ist natürlich auch, das darf man auch nicht vergessen. Ja.
Ja. Ja, wir haben, glaube ich, noch nicht so ganz diese ganze Terminologie abgearbeitet. Das interessiert mich natürlich jetzt hier als Sprachwissenschaftler. Überhaupt, naja, wir können ja mal mit der Sprache anfangen. Wir hatten ja vorhin schon die Kandare, bei der ich jetzt gelernt habe, dass man sie nur mit einem R schreibt, hätte ich auch nicht gedacht. Also Kandare eigentlich.
Mhm, ja, ja.
Also das haben wir jetzt geklärt. An die Kandare nehmen ist halt da zuzugreifen und dann ist halt Ruhe. Dann gibt es ja noch über die Stränge schlagen. Was sind die Stränge?
Also ja, die Stränge sind bei einer Kutsche die Verbindung zwischen, also die krafttragende Verbindung zwischen Kutsche und Pferd. Mhm. Die sind festgemacht, das hängt davon ab. Es gibt beim Kutschefahren gibt es im Prinzip zwei verschiedene Anspannungsarbeiten. Das eine ist so ein Brustgurt und das andere ist dieser Kumpt. K-U-M-T genannt und der geht so um den Hals rum, ist so ein gefülltes Lederteil, schau mal nach, oder auch Kummet genannt.
Kummet. Schauen wir mal, was die Wikipedia da zu bieten hat.
Wahrscheinlich Wikipedia eher K-U-M-M-E-T, würde ich suchen.
M-M-E-T, ja, das gibt's, Kummet.
Das gab man auch Kumpt für Ochsen. Ja,
Kumpt, na, wird umgeleitet auf Kumpt. Doch, Kumpt ist okay. Richtig. Kummet, das klingt auch veraltet irgendwie. Kurzvokale sind ja im Deutschen gekürzt worden.
Genau.
Manchmal tauchen sie noch auf. Und deshalb ist eigentlich wahrscheinlich die moderne Form wirklich Kumpt. Und Kummet ist irgendwie so ein bisschen veraltet. Ein steifer gepolsterter Ring besteht aus eben solchen Ringsegmenten. Oder besteht aus eben solchen Ringsegmenten. Ah ja,
Das wird auch immer individuell angepasst für das Pferd, während beim Brustgeschirr braucht es das nicht. Also die Brustgeschirranspannung ist die einfachere, sagen wir mal, und das Kumpt ist halt, ja, wenn man viel fährt, ist ein Kumpt natürlich auf jeden Fall besser, weil schonender für die Pferde. Mhm. Genau, und da sind diese Stränge festgemacht, das sind eben so Lederriemen, und das zieht die Kutsche. Und jetzt ist, wenn die nebeneinander laufen und das eine Pferd schlägt zum anderen Pferd rüber mit den Hufen, dann schlägt es über die Stränge. Und das ist was ganz Böses, da können viele böse Sachen passieren, weil wenn es da wieder runterkommt und es läuft zwischen den Strängen oder so, dann stolpert es und so weiter.
Ah, ja.
Das ist dieses über die Stränge schlagen. Also das ist was, wo man nicht haben will. Ja,
Stränge? Wie schreibt man eigentlich Stränge?
Wie Strang, also von Strang kommt.
Mit Ä, ne?
Ja.
Stränge. Nö.
Der Strang.
Ja, natürlich. Ein Strang, genau. Strang. Das ist natürlich jetzt wahrscheinlich ganz, hat das ganz viele Bedeutungen. Strang,
Klammern, Zugtier.
Strang. Kabel. Strang. Nö. Hinrichtungsart. Stränge. Da, hier. Jetzt hast du die ganze Fibel.
Ja,
okay. So ein bisschen hier. So.
Ich glaube, das ist diese.
Ja, das ist die Kupplung. Stränge, ja. Da ist es. Genau, da sieht man es auch abgebildet. Also, wie gesagt, Wikipedia weiß wieder alles. Die Stränge mit Bild. Das will man natürlich auch verlinken. Ja, nicht
natürlich schlecht. Auch sich die Sporen verdienen.
Kommt. Die Sporen verdienen, ja. Was sind denn Sporen?
Ja, Sporen sind eigentlich, ja, so Metall. Dinger, die man sich an den Reitstiefel hinmachen kann.
Das wird auch noch gemacht?
Ja, also ich habe auch Sporen immer wieder mal dran. Mhm. Da kann man einfach sehr punktiert und auch ein bisschen schärfer treiben. Also es ist ja, man reitet ja am Pferd nicht primär über den Zügel, sondern über die Schenkel und
schon,
über
die Füße,
dass er von hinten eben untergreift. Und da kann man sich eben Sporen zur Hilfe nehmen. Mhm. Ja, dann ist das einfach ein bisschen punktierter. Also da gibt es natürlich, es gibt ganz fiese Sporen, die irgendwie scharf sind. Ja, die sind natürlich nicht erlaubt. Also ich habe solche, ich habe es jetzt leider nicht mitgebracht. Aber solche, die haben so eine kleine Kugel ist da dran und die ist ganz rund und weich und ich glaube, das tut dem nicht wirklich weh, aber man kann halt ein bisschen punktierter da einen Druck einfach aus.
Und wie soll sich die Sporen verdienen? Was?
Naja, also ein Reiter, der es eben noch nicht schafft, der noch nicht den Sitz hat, dass er die Füße ruhig halten kann, der würde da dauernd irgendwie unkoordiniert an das Pferd hinkommen.
Ach so, man muss erst...
Und dann gibt es einen bestimmten Zeitpunkt in der Reitausbildung, wo einem dann der Reitlehrer die Sporen quasi gibt und wo man dann mal
wieder was gelernt,
sich die Sporen verdient hat.
Ah.
Also ich glaube, da gibt es vom Horst Stern, auch bekannter Autor, dieses Buch "So verdient man sich die Sporen", wo er seine eigenen Erfahrungen aus dem vom Reiten lernen.
Aha.
Schildert, ja. Das ist ganz amüsant geschrieben.
Also offenbar ist das mit den Pferden wirklich ganz wichtig, wenn es da so viele Redensarten gibt. Sporen verdienen,
klar. Ja, was braucht der Reiter natürlich? Wichtig sind auch Reitstiefel. Also merkt man, wenn man mal mit, also zum einen braucht man Schuhe mit Absatz, damit man nicht durch einen Steigbügel durchrutscht und dann irgendwie hängen
bleibt. Ja, da kommt das ja, diese Schuhe mit Absätzen, das war ja ursprünglich nicht der Fall. Also die altertümlichen Schuhe waren ja unten flach.
Und da hatte man ja auch noch keine Steigbügel.
Genau. Ja. Und erst dann, das mit den Steigbügeln aus dem Osten kommen, sind ja diese mit den hohen Absätzen gekommen.
Mhm. Und diesen
Reiten brauchte.
Und diesen hohen Stiefel braucht man deswegen, weil da, wo die Wade am Pferd anliegt, da sind ja quasi die Riemen vom Steigbügel. Und also ich habe das einmal gemacht, also da zwickt man sich dann dauernd irgendwie da die Haut ein. Und auch eine Jeans nützt da gar nicht so viel. Und also das ist einfach, um das zu finden, dann hat man einfach, ist man da einfach ein bisschen besser geschützt.
Aha.
Ja. Ansonsten braucht man noch eine Reitkappe. Ja.
Eine Reitkappe?
Ja, natürlich einen Reithelm. Sollte man immer aufhaben. Ja.
Fürs Runterfallen.
Sollte man immer aufhaben, ist schon wichtig.
Also keine Kappe, sondern ein Helm.
Das heißt irgendwie Reitkappe, aber.
Ist aber ein richtiger Helm.
Ja, ist ein Helm. Ja, so ähnlich wie ein Fahrradhelm vielleicht, so vom Aufbau her. Also meistens sind die jetzt so Schaumstoff, ein bisschen mit einem Schlagschutz. Das sollte man eigentlich auf jeden Fall haben. Also ich muss sagen, ich habe immer einen Helm auf, es sei denn, ich tue wirklich nur Dressur in der Halle. Da habe ich dann auch ab und zu mal keinen Helm auf, weil so lange nichts mehr passiert ist.
Und Hose? Muss man nicht auch eine besondere Hose haben?
Braucht, also natürlich sollte nicht unbequem sein und sie muss in den Reitstiefel reinpassen. Also,
ja.
Und früher, jetzt hat man ja so schön elastische Stoffe, und da, so die meisten Reithosen einfach so.
Mhm.
Ja. Aber ansonsten man muss halt bequem sitzen. Mhm. Meistens hat man so einen Lederbesatz unten, weil die, also ich merke es an meinen Unterhosen, der Verschleiß ist deutlich höher, seitdem ich reite. Das ist dann rein praktisch. Ja, was haben wir sonst noch am Pferd? Natürlich Sättel, gibt es unterschiedliche Typen.
Klar.
Für Dressur hat man welche, die mehr nach unten gehen.
Mhm.
Weil man einen geraderen Sitz hat beim Springen, da steht man mehr in den Steigbügeln drin, deswegen ist der mehr flach und weit, dieser Sattel. Und dann gibt's fürs Westernreiten hat man eben Sättel, wo ich ein Lasso dran machen kann und solche Sachen. Militärsattel, der iberische Sattel sieht nochmal ganz anders aus.
Mhm.
Ja, also da gibt's auch eine breite Vielfalt eigentlich an Sätteln.
Mhm. Ja. Ja, das Ganze scheint auch sehr kostspielig zu sein, ne? Also das Pferd an sich kostet ja schon mal Geld. Dann hast du gesagt, ihr musstet das da irgendwie das noch einreiten lassen.
Das
wird dann auch noch. Dann muss das natürlich, im Gegensatz zum Auto, was nun mal ab und zu ein bisschen Benzin braucht, muss das Pferd ja ständig gefüttert werden. Und das muss ja wahrscheinlich auch gepflegt werden. Muss das wahrscheinlich auch irgendwie waschen, keine Ahnung.
Also es ist so, es kommt noch viel mehr dazu. Da kommt noch ein Tierarzt dazu,
der
natürlich immer mal wieder kommt, weil, kleine Wiewiechen und diese Dinge. Man braucht noch einen Hufschmied, der kostet auch immer einen Hunderter.
Ja, genau.
Und der kommt auch alle 6 bis 8 Wochen. Wir rechnen ungefähr 500 Euro im Monat. Ich mache es Gott sei Dank mit meiner Frau zusammen, das Hobby. Dann geht das finanziell schon auf. Auf 500 Euro im Monat kostet das. Ja.
Mhm.
Und da sind dann aber noch keine Reitstunden dabei und keine Ausbildung fürs Pferd oder sowas. Also das ist jetzt erstmal einfach...
Der normale Unterhalt, ja.
Ja, also ja, aber da Tierarzt und Hufschmied und so, das ist dann dabei.
Mhm. Ja. Muss denn der Hufschmied öfter kommen?
Ja, alle 6 bis 8 Wochen.
Der guckt dann, ob da alles noch in Ordnung ist.
Nein, der nimmt die Leute und kriegt dann neues Eisen drauf. Oder nimmt die nochmal her, aber der muss die dann ausschneiden und so, weil die wachsen ja dann nach. Die dürfen nicht zu lange werden.
Naja, klar.
Ja, also dann nimmt er das ab, schneidet das ab und dann macht er wieder das Hufeisen drauf.
Und das Pferd findet das ganz normal?
Das ist schon immer,
Das sag mal, wenn der Hufschmied kommt, wird das Pferd wahrscheinlich schon nervös.
Schmiedefromm heißt es dann auch immer gerne in Verkaufsanzeigen, wenn die da brav sind. Also unsere hat sich da auch ganz schön angestellt. Ja. Mhm. Das ist halt, ja, der nagelt da rum und dann,
naja,
das ist sehr unangenehm. Ja, der Rauch übrigens und so, das macht denen gar nicht so viel aus. Ja. Es ist manchmal immer erstaunlich, was dann wieder das Schlimme ist. Aber das Nageln ist jetzt bei unserem, das mag er also gar nicht. Ja. Ist ja auch klar.
Ja. Wird er da vorher irgendwie betäubt?
Oder? Nee, da kann man nicht jedes Mal sedieren. Nee.
Oh.
Also, ich meine, wenn es nicht anders geht, dann kann man dem schon eine Spritze geben und das sedieren. Aber da hätte unserer wieder, wird da wieder viel zu viel Theater machen wegen der Spritze. Also, nee. Also, das kann man eigentlich nicht machen. Also, man muss sagen, solche Sachen, zum Beispiel Operationen auch beim Pferd, sedieren, das ist alles nicht ganz unkritisch, weil die ein relativ. Also der Kreislauf ist halt sehr groß, das sind große Tiere. Mhm. Und wenn man mal so einen Kreislauf mal runtergefahren ist, dann ist es sehr schwierig, dass man die wieder hochkriegt. Also man hat zum Beispiel bei einer Vollnarkose beim Pferd 10% sterben nur aufgrund der Narkose.
Mhm.
Weil die dann einfach den Kreislauf nicht mehr hinkriegen und dann, ja.
Boah.
Ja. Also da versucht man natürlich möglichst wenig zu machen.
Mhm. Und wenn man halt so ein, also wenn der Schmied kommt, ich meine, das Pferd muss so irgendwie. Wird das dann irgendwo eingespannt oder so? Ich muss doch die Füße heben, also die Hufe heben. Und
das Hufe heben, das bringt meinem Pferd schon relativ bald bei, dass es das macht, weil ich muss jeden Tag, bevor wir reiten, muss ich die Hufe kontrollieren und auskratzen.
Mhm.
Ja, wir haben da so einen Huf, schaut von unten, da ist wie so ein V ist da drin, wo... Ja, das ist so knorpeliges Zeug. Ja. Mhm. Genau. Und da muss er halt einfach den Dreck überall raus tun, weil ganz schnell anfangen zu faulen die Hufe. Und so eine Huffäule ist halt, ja, auf Dauer kann das Probleme fürs Äußere. Und das lernt er und das kann er ziemlich schnell. Das ist so eines der wenigen Dinge, die man eben auch schon einem sehr jungen Pferd einfach beibringt, dass er die Hufe hergibt und sich am Halfter führen lässt. Mhm. Ja, und dann, wir machen das einfach so, wir stellen den hin mit zwei Stricken angebunden vorne. Aber also am Anfang war noch ein zweiter dabei, der beim Aufhalten, also der sogenannte Aufhalter, der hilft und den hinhaltet, das kann aber jetzt der Hufschmied allein. Ja, da brauch ich eigentlich nichts mehr machen. Ich stehe immer daneben und schaue, dass alles okay ist.
Mhm.
Ja, genau, und dann nimmt er halt den Huf auf seinen Schoß und da macht er das dann.
Mhm.
Ja, das lernen die dann schon.
Mhm. Ja, das ist natürlich auch nochmal spannend. Also das ist ja wirklich eine sehr aufwendige Sache. Und was kostet so ein Pferd, wenn man das kauft?
Naja, also.
Ja, du musst jetzt keine Zahlen nennen.
Es hängt ganz, ganz stark davon ab, wie gut das Pferd ausgebildet ist.
Hm.
Also, wir haben unseren hat so rund 6.000 Euro gekostet. Ist jetzt nicht so die Welt gewesen, aber der konnte halt auch nichts. Und wir haben sicher das Gleiche nochmal reingesteckt für die Ausbildung.
Hm.
Ja, einfach für Bereiten und solche Sachen. Wenn man gut ausgebildet, also nach oben ist die Skala offen. Ja.
Mhm.
Wenn einer so als Zuchthengst gekört ist vielleicht auch schon ein schönes Wort für deine Liste.
Gekört? Nee, habe ich nie gehört.
Eine Körung, ja. Ein gekörter Hengst ist ein Hengst, mit dem man züchten darf.
Aha.
Ja, man darf nicht mit jedem Pferd einfach so züchten, beziehungsweise man kriegt halt dann keine Papiere dafür. Ja. Ja, dem müssen die Hengste entsprechende Prüfungen ablegen.
Mhm.
Das wird in München-Riem ist zum Beispiel, wird das gemacht. Jedes Land hat da so ein sogenanntes Landgestüt, wo eben der Staat auch finanziell unterstützt, die einfach gekörte Hengste vorhalten, auch und solche Prüfungen auch dann gegebenenfalls veranstalten. In Bayern ist das ein bisschen getrennt. Also da gibt es dieses Landgestüt, das ist in Schweiganger, aber diese Hengstleistungsprüfung ist in Riem. Da ist ein großes Pferdegelände von der Olympiade 72 noch.
Ah, ja.
Genau, und da kommen die dann hin, da werden die geprüft, da müssen die Dressur gehen, springen, das alles können und zeigen und dann sucht man halt bestimmte Hengste aus und mit denen wird dann weiter gezüchtet.
Ah, ja.
Und das legt dann jeweils der Verband fest. Also in Bayern gibt es halt dann ja ein bayerisches Warmblut, wäre dann da die entsprechende Rasse. So hat das ja jedes Bundesland bei uns, da gibt es dann eben einen Oldenburger, das ist dann eben Niedersachsen, die Region. Es gibt einen Holsteiner, einen Hannoveraner und so. Also so gibt es halt so verschiedene Rassen.
Das sind die Rassen, ja, wie Haflinger, wie wir vorhin schon hatten.
Und genau, und die haben auch das ganz ähnlich. Ja. Also ich denke mal, dass die nicht so viel springen oder sowas dabei haben, aber die haben halt ja bestimmte Kriterien und dann darf man mit dieser züchten. Es gibt auch für Stuten natürlich entsprechende Prüfungen. Das ist natürlich nicht ganz so, wie soll ich jetzt sagen, das ist liberaler, klar, weil Stuten, die haben ja immer nur ein Fohlen. Also sprich, das ist jetzt nicht so entscheidend, ob man jetzt tolle Stuten hat für die Gesamtzucht. Aber bei den Hengsten, da kommt es halt wirklich drauf an, weil die halt im Zweifelsfall sehr viele Nachkommen haben.
Ah ja.
Ja, und das ist.
Wieso haben die Stuten nur ein Fohlen?
Ja, das ist bei Pferden so. Die haben ein Fohlen. Das tragen auch, ich glaube, fast 12 Monate oder so tragen die. Das dauert ziemlich lange. Und die haben dann, also ganz selten mal zwei Fohlen. Aber das ist dann schon, die will man dann auch gar nicht so haben. So Zwillingspferde. Nee, also die haben dann immer nur ein. Ja. Und so ein Fohlen, mei, das kriegt man auch relativ günstig. Das geht dann wohl so ab 2,5 oder sowas los. Mit Papier jetzt immer, wo man so ein Fohlen kaufen kann. Aber das steht halt erst einmal 4 Jahre rum und frisst. und man kann halt noch nichts damit tun.
Ja. Also erst ab einem gewissen Alter kann man die nutzen.
Also und eigentlich umso später, umso besser ist es für die Entwicklung vom Pferd. Optimal ist wohl so mit 4 Jahren da anzufangen. Ja. Also die sollen da wirklich Pferd sein dürfen und das soziale Gefüge lernen und diese Sachen in der Koppel sein dürfen. Und das ist sehr wichtig. Ja.
Also mit anderen zusammen?
Mit anderen zusammen. Also ein Pferd darf man auch nie allein halten. Also das wäre, ich glaube, das ist auch verboten mittlerweile, weil das einfach nicht artgerecht ist. Pferd muss immer mit anderen Pferden zusammenstehen. Man kann sie auch mit einem Esel zusammenstellen. Ja, sowas, das geht schon, aber sie sollten schon in einem Herdenverband sein und dann auch auf die Koppel raus dürfen, wo dann eben passende Pferde, da schaut man dann auch ein bisschen, man tut nicht die Hengste mit den Stuten zusammen raus. Gar, Hengste haben eh kein schönes Leben, die stehen meistens allein. Ja, muss man machen, weil die halt einfach deutlich aggressiver sind und sich eben wie Hengste auch aufführen. Und deswegen stehen die leider sehr oft auch allein und kommen dann nie in der Gruppe raus. Die haben nicht so ein schönes Leben. Also wir haben einen Wallach. Das ist halt einfach.
Wallach ist ein kastrierter
Hengst. Ja. Der Begriff kommt ja aus der Walachei, ja, die hatten da wohl diese Technik des Kastrierens früh entwickelt. Und ja, deswegen heißt der Walach.
Ja.
Genau, und die werden, es hängt davon ab, je später man die legt, so ist der Begriff fürs Kastrieren, liegen, umso mehr Hengsttyp haben die quasi entfaltet. Ja, das sieht man schon ein bisschen die Unterschiede. Wallach wird auch größer als ein Hengst. Und ja, einfach aus dem Grund, ich nehme mal an, dass die Hormone und alles, das verbraucht viel Energie im Wachstum.
Naja.
Und dann, ja.
Naja, klar.
Sind ja auch einfach gutmütiger und gut zu haben.
Was muss man noch wissen? Also gibt es noch irgendwelche Ausdrücke? Ja, Ross zum Beispiel.
Ach, wo das herkommt, Ross? Ja, ein Ross ist ein Pferd.
Einfach nur
ein Pferd. Also in Bayern sagt man auch Ros.
Ros, ja. Genau, das hat mich als Kind immer so ein bisschen gewundert. Da gibt es ja so ein Weihnachtslied, das ist ein Ros entsprungen. Und ich habe mich immer gefragt, warum ein Pferd, was soll das? Bis ich dann festgestellt habe, das ist eine Rose, die entsprungen ist. Das Entspringen passt irgendwie.
Also in Bayern sagt man auch ein Heiter.
Was?
Ein Heiter. Das ist ein nicht so gutes Pferd.
Heiter.
Ein Klepper.
Klepper, ja, Klepper gibt es auch noch. Genau.
Also der bayerische Ausdruck dafür ist Heiter.
Heiter, wie soll man das denn schreiben?
Oh, ich weiß es nicht. Bayerisch ist keine Schriftsprache.
Ja, ist klar, aber jetzt hätte ich doch gerne.
Ich glaube mit EI.
So mit EI, ja. Ja, das kann man ja erkennen. Also es wird ja, glaube ich, EI und AI werden ja leicht unterschiedlich artikuliert auf Bayerisch. No? Mal testen?
Ja.
Da gibt's doch das. Brot, das ist ein Leib.
Ein Leib?
Und dann gibt es noch den Körper.
Leib.
Sag mal nebeneinander.
Leib und Leib.
Ja, doch, ja, klingt etwas anders. Ja. Ja, doch. Also das ist, und wie gesagt, dann kann man das auch herausfinden, wie das richtig geschrieben wird.
Ja, ich glaube, könnte tatsächlich mit AI auch sein. Ne? Hm.
Ja, na, sag's nochmal.
Heiter.
Na, mal gucken. Aha, es wird hier. Also ich kann ja gleich mal dazu sagen, wir sitzen hier im Chaos Computer Club München. Sehr zu empfehlen. Die neue Location. Und da haben wir Herberge gefunden für einen Podcast mit schnellem Internet und so. Und ja. Aber die Nina, die hier auch noch dabei sitzt, ist ja gar nicht aus Bayern, die ist ja aus Franken. Da ist das ja nochmal anders. Da weiß ich gar nicht, ob die das unterscheiden. Das ist eigentlich Oberdeutsch und Fränkisch ist ja Mitteldeutsch, ist also ein Übergang. Da, das ist, aber im Oberdeutschen wird es angeblich unterschieden, dem AI und dem EI. Also ich suche mal noch so ein bisschen nach Heiter. Andere Ausdrücke für Pferde?
Ja, ich bin
also Klepper haben wir schon. Da muss es doch noch mehr geben. Naja, gut, wir werden sehen. Ja, es ergibt sich eine Pause, weil gesucht wird. Da gucke ich nochmal, ob es im Chat irgendwelche schönen Fragen gibt. Also das mit dem, ja, da geht es nochmal um irgendwelche Schlachten. Und das ist eine Reitsoftware, Kampfesel, was immer das sein mag. Bayerisches Wörterbuch ist hier, ja bitte, das können wir dann auch in den ins Pad packen. Da steht es unter Heuter. Ah,
ja,
Heuter. Heiter ist ja, Heuter. Ja, jetzt verstehen wir.
Ja.
Okay, der Heuter. Ja, okay. Heuter.
Ja, aber das Schlachtpferd.
Das Schlachtpferd, ja. Wir müssen ja auch noch, ich habe dem Raumzeitlabor versprochen, das ist so ein anderer Hackerspace, dass wir auch über Pferdefleisch sprechen. Das Schlachttier, ja, dein Thema.
Also es ist so, man muss, wenn man in Deutschland ein Pferd transportieren will und so weiter, braucht man einen sogenannten Equidenpass. Und da ist dann erstmal, wenn man den bekommt, ist das eingetragen als Schlachtpferd. Das heißt, für den menschlichen Verzehr geeignet.
Mhm.
Wenn man sein Pferd als Schlachtpferd hält, hat man den Vorteil, man kann selber bestimmen über das Lebensende vom Pferd.
Mhm.
Wenn es kein Schlachtpferd ist, dann kann es nur der Tierarzt bestimmen. Er muss sagen, okay, das tut dem Pferd jetzt so weh oder ja, und dann kann das eben die Spritze geben und das einschläfern, das Pferd. Beim Schlachtpferd kann man das halt selber bestimmen im Zweifel. Gut, also ich meine, ich habe ja mein Pferd nicht zum Aufessen da, aber ja, und dann kann man natürlich uns überlegen.
Aber ihr habt ein Schlachtpferd.
Also es war ein Schlachtpferd, es ist aber keines mehr.
Weil ihr Medikamente gegeben.
Genau, also es ist halt so, bei uns ist es so, wir haben sehr wenig zugelassene Medikamente für Pferde. Da ist einfach die Infrastruktur nicht da. Also Pferdefleisch ist nicht sehr populär in Deutschland. Es sieht anders aus in Italien oder Frankreich.
Frankreich. Ja, ich habe da bei uns, wo ich studiert habe, in Toulouse, gab es halt so ein Einkaufszentrum. Also direkt, also fast gegenüber vom Studentenwohnheim, konnte man also so bis Mitternacht oder was einkaufen, schon in den 80ern. Und da war eben neben dem großen Laden, stand dann Boucherie Chevalin, also Pferdemetzgerei. Und da war immer voll, da wurde also gekauft und das war auch alles okay. Wir haben das auch mal im Studentenwohnheim gemacht. Also fand ich eigentlich sehr schmackhaft. Also kann man essen.
Ja, ich glaube, es ist so bei uns, ich glaube, nur 10% aller Pferde sind
ja, also am in Deutschland Ende dann gar
Schlachtpferde.
Nicht. Ja.
Mhm. Es gibt 1 Million Pferde in Deutschland, so ungefähr. Oh, ja. Das ist schon eine ganz schöne Masse. Es ist gar nicht, so eine exotische Sportart, wie man meint. Also 1 Million ist doch, also der Tiefpunkt, der absolute Tiefpunkt war irgendwann mal in den 60er Jahren, Ende der 60er Jahre, da gab es dann auch mal so eine Veranstaltung, das Pferd darf nicht aussterben und so. Genau, aber seitdem ist das wieder im Vormarsch und wird ist relativ populär geworden. Mhm. Es gab noch in den 50er Jahren, vielleicht sollte ich das auch sagen, eine Pferdeschwemme. Da gab es extrem viele Pferde. Und zwar wurden die alle noch während dem Krieg gezüchtet, weil man ja für den Zweiten Weltkrieg, da ging noch relativ viel mit dem Pferd. Das ist ja so ein bisschen ein Nazi-Mythos, dass man alles mit Panzern und Motoren gemacht hat. Die Wahrheit war, dass eigentlich alles hinter der ersten Linie hat man mit dem Pferd nach wie vor, man hat gar nicht genug Benzin und Diesel und so weiter gehabt, um das alles motorisiert zu machen. Es gab noch extrem viele Pferde und man hat die halt gezüchtet.
Ja, wenn die 30 Jahre alt werden, ist natürlich klar.
Ja, und nach 5 Jahren sind die dann so, ja, hat man so viele Pferde gehabt, dass man wirklich nicht mehr, und da müssen wohl auch noch wahnsinnig viele Pferde geschlachtet worden. Und ich denke, dass da auch noch einen großen Markt gab für Pferdefleisch.
Ja. Also das ist, glaube ich, auch der Grund, warum das in Deutschland so ein bisschen verpönt war, weil das eben nach dem Krieg gegessen wurde. Dann haben die Leute immer assoziiert mit schlecht.
Ja, so billig.
Und, und dann war es halt irgendwann dann wirklich verpönt. Und heute, gut, ich meine, jetzt bei diesen Skandalen war es ja so, dass das nicht richtig ausgezeichnet worden ist. Das ist ja das Problem. Ich denke, das darf man natürlich nicht machen, wenn man irgendwie Pferdefleisch nimmt und Rind draufschreibt. Das ist natürlich nicht gut.
Ja, wobei man nicht ganz genau weiß, wo es passiert ist. Also ich habe irgendwie eine Sendung gehört, da hieß es ja, das sind keine offiziellen Schlachtpferde gewesen. Ich habe jetzt aber wieder von einer anderen Quelle, von einem Amtstierarzt gehört, der hat gesagt, doch, die haben ganz normales, ordentliches Schlachtpferdefleisch bestellt und dann erst quasi, wo die Lasagne entstanden ist, das umetikettiert, was ja dann, sagen wir mal, vom Hygienischen und so weiter eigentlich jetzt kein großes Problem wäre. Sie hätten es halt nur draufschreiben müssen. Mhm. Ja, aber ich weiß jetzt da auch nicht, was da letzten Endes dahinter steckt, aber mich wundert ein bisschen, dass das so ein, ja, ich meine, es ist ja nichts Giftiges.
Das Problem ist halt einmal sicherlich die Auszeichnung, aber das wäre ja noch nicht so skandalös. Es war doch im Gespräch, dass es eben keine Schlachtpferde sind, sondern dass die halt eventuell Medikamente bekommen haben, was natürlich bei Reitpferden schon mal wohl der Fall ist. Und dass dann dadurch eben eine Gesundheitsgefährdung entsteht. Weil natürlich, wenn die vorher irgendwelche Antibiotika bekommen haben, dann verleiben die ja möglicherweise im Körper. Und dann, das ist ja für den Menschen ganz schlecht, wenn er da unkontrolliert Antibiotika zu sich nimmt. Ja.
Nein, wenn es um die Lebensmittelindustrie geht, dann muss das halt wirklich lückenlos sein. Ja. Dann brauche ich auch eine lückenlose Dokumentation. Und wenn es dann so ein Systembruch da quasi gab, dann kann auch alles mögliche andere drin sein und man weiß es eigentlich nicht. Mhm. Weil vielleicht, ich weiß es nicht. Ja. Ich nehme mal an, Antibiotika und so beim Pferd, ich nehme mal an, das Risiko ist relativ gering, ja, dass man in Rumänien da Pferden Antibiotika gibt.
Ja, das kostet ist wirklich auch, gering. Das
ja,
kostet
aber viel man Geld. Weiß es halt einfach ja, nicht.
Ja, ja.
Ja.
Ja. Ja.
Ja. Dann muss man es halt weggeben. Das hilft ja nicht.
Mhm. Ja. Ja.
Also da diese Ideen, wo da von manchen Politikern kommen, dass man das dann irgendwie da den Armen gibt, also finde ich sehr fast schon menschenverachtend.
Also ich meine, den Armen soll man natürlich schon was geben, aber
nicht den Abfall.
Nicht den Abfall, ja, genau. Also das muss natürlich genauso hochwertig sein wie für die Reichen. Denn sonst ist das nicht gut. Also das ist ganz klar. Ja, gut, also Pferdefleisch kann man essen, wie gesagt, und es müsste aber natürlich dann entsprechendes von Schlachtpferden sein.
Also auch die Milch der Pferdestuten ist ja teilweise sehr beliebt.
Mhm. Ja, wusste ich gar nicht.
Ja, doch, Stutenmilch ist relativ teuer, aber ist sehr, ich glaube, sehr fett auch. Und Stutenmilch, die kann man öfter mal wo kaufen. Also ich glaube, gut geführtes Reformhaus sollte Stutenmilch im
ja, muss ich mal gucken. Bei mir an der Uni ist direkt gegenüber so ein Reformhaus, die sehr viel, also die überhaupt sehr viel ganz seltsames Zeug haben. Da frage ich mal.
Ja, die Mongolen, die leben ja wirklich größtenteils von Pferdefleisch,
klar,
Stutenmilch, vergorene Stutenmilch.
Genau, vergorene Stutenmilch. Hier wird gerade im Chat mitgeteilt, dass 150 Milligramm Antibiotika pro Kilogramm Fleisch in Deutschland drin sind oder erlaubt sind, keine Ahnung.
Okay.
Also irgendwie, vielleicht sollte Luther das nochmal ein bisschen klarer stellen. Was, also
ich bin jetzt kein Metzger und kein Schlachtmeister. Ich weiß, ich kenne da die.
Ah, es gibt einen Fleischatlas, den können wir dann auch verlinken in den Shownotes. Und da steht das alles drin. Und dann schreibt er hier noch so ganz trocken, der Luther, ich bin nicht ohne Grund Veggie. Ja, wenn man darüber so nachdenkt, dann muss ich wirklich sagen, was mit dem Fleisch gemacht wird, dann vergeht einem wirklich die Lust auf Fleisch. Wo es ja gut schmeckt, aber wenn man das hier so sieht.
Ja, wobei man natürlich sagen muss, das Schlachten von Pferden in Deutschland ist, glaube ich, noch einer von den humaneren Arten, weil das ist wirklich, das sind halt keine große Zahlen. Ja. Also da gibt es auch so, in Norddeutschland habe ich da mal eine Reportage gesehen, wo der Metzger quasi zum Stall hinkommt mit seinem Bolzenschussgerät und die dann da vor Ort quasi sehr schonend mit diesem Bolzenschuss eben umbringt.
Ja,
Also das kann man halt einfach nicht vergleichen mit der industriellen Tötung von Schweinen
oder so. Genau, also das ist ganz furchtbar, genau.
Also ich hätte da jetzt auch persönlich wenig Bedenken.
Ich glaube auch, ich hätte auch wahrscheinlich sogar weniger Bedenken an der Stelle als bei diesen massengeschlachteten Tieren. Also ich glaube, das ist ganz, also bei Schweinen ganz schlimm. Also ich meine, wer Schweinefleisch isst, der sollte also erst recht Rindfleisch und wahrscheinlich noch rechter eben Pferdefleisch essen, weil das einfach, das sind halt nicht so Massenbetriebe, obwohl Rinderschlachten wahrscheinlich auch.
Und Schweine sind natürlich, also deutlich intelligenter auch als Pferde.
Ah ja?
Ja, also Pferde sind.
Jetzt sagt der Pferde-Nerd hier, dass die Pferde dumm sind.
Ja, wer ist denn so dumm, da einen Menschen auf sich rumtragen zu lassen? Nein, also man muss sagen, Pferde haben sehr hohe soziale Kompetenz, das auf jeden Fall als Herdentier. Aber so logische Sachen, also man kann zum Beispiel, haben sie folgendes Experiment mal gemacht. Man macht einen offenen Zaun, der wie so ein L ist. Kann man sich vorstellen. Und man geht quasi, ein Pferd, nimmt mal Karotten mit oder was, sodass es einem folgen will. Pferd geht rechts vom Zaun und der Reiter links vom Zaun. Und dann geht man weiter und dann kommt halt diese Ecke vom L. Ja, und dann geht der mit den Karotten, das Lockmittel geht weiter. Das Pferd würde nie auf die Idee kommen, zurückzugehen und dann diesen Zaun zu umgehen. Solche Dinge.
Und das würden andere Tiere machen?
Ja. Natürlich, ein Hund hat das ganz schnell raus, solche Dinge, zum Beispiel. Also so diese, man kann auch einem Pferd keine Dinge beibringen, die es nicht in seinem natürlichen Repertoire hat. Mhm. Am Hund kann ich irgendwie tot bringen und toter Mann oder sowas, dass er sich totstellt und lauter solche Sachen, dem kann ich einen Haufen Tricks beibringen, Pfote geben und so weiter.
Das geht. Aber das Pferd hebt auch den Huf. Also hast
ja, das sind alles natürliche, da ruft man eigentlich nur einen Reflex ab. Also dieses Kompliment zum Beispiel, wo die so runtergehen. Also da ruft man wirklich ein paar Reflexe ab, indem ich da am Anfang mit der Gerte entsprechend hingehe. Und wenn es dann runtergeht, dann verstärke ich das mit einer Konditionierung. Aber es ist nicht, es ist alles noch das sieht man alles auf der Koppel, wenn man zuschaut, solches Verhalten. Ja, also da richtig, das ist schon ein Unterschied. Also ich denke, dass Pferde nicht besonders intelligent sind. Mhm. Ja, also einfach. Ah, ja. So von unseren Maßstäben her. Sie haben auch, also Tier, das Jagen muss zum Beispiel, das braucht einfach ganz bestimmte, muss ein bisschen Tricks kennen und sowas, das braucht ja ein Pferd alles nicht. Das kennt einfach nur die Flucht in so einem Fall. Und ansonsten steht das halt auf der Koppel und frisst. Ja. Muss ich dann vielleicht noch merken, wo findet es ein bisschen Salz und das war's. Ja.
Ja gut, Schweine müssen jetzt auch nicht jagen, also...
Ja, aber Schweine, glaube ich, gelten als sehr intelligent.
Ja, gelten als intelligent, das ist richtig.
Ja, da kann man verschiedene Tests machen. Aber ich denke, dass das Pferd kein besonders intelligentes Tier ist, jetzt im Vergleich auch zu anderen Säugetieren. Was auch sehr auffällig ist, dass so ein Pferd die Trennung rechts-links, also man muss immer alles doppelt üben. Ja, wenn es irgendwas auf der rechten Seite kann, dann musst du links eigentlich genauso von vorne nochmal anfangen und das dem auf der linken Seite beibringen.
Das ist interessant. Ah, wo wir gerade bei links und rechts waren, wir hatten ja vorhin schon, wir haben Kommunikation, da sind wir irgendwie von abgekommen. Man kann doch mit Pferden auch über Sprache kommunizieren. Ne? Da gibt es doch diese Anweisungen, ja. Ja. Und Hot und so. Kannst du mal erklären? Ich kenne mich da nicht so aus.
Ja, also beim Turnier ist es verpönt. Darf man nicht mit dem Pferd sprechen.
Ach so.
Ja, muss man sagen, es hat auch bestimmte Gründe, weil wenn ich jetzt in einem Verband reite oder eine Kutsche zum Beispiel weiß nicht, welches Pferd ist gemeint. Aber natürlich, also ein Pferd kann so einen Wortschatz von, ich glaube, 15 Wörter ist es, was so ein Pferd sich merken kann. Mehr ist es nicht, also es ist ein relativ kleiner Bestand. Was unserer kann, ist, was wir brauchen zum Longieren. Also das machen wir auch immer mal wieder, zum Beispiel, wenn er eine Impfung gekriegt hat, er nicht so viel arbeiten soll, dann tun wir den longieren. Da kann er halt Scherit, Terab, also man spricht das auch besonders aus, damit es das Pferd eben versteht, und Galopp und Halt. Wobei Halt mag er nicht. Also da läuft er dann immer weiter. Ist immer ganz schwierig. Also Halten, bekommt er dann oft her und will gelobt werden oder irgend sowas. Das kapiert er irgendwie nicht. Ansonsten, wo auch noch Sprache eingesetzt wird, zum Holzrücken. Also die haben
Holzrücken?
Ja, Holzrücken. Also Holzstämme aus dem Wald raus.
Ah, verstehe.
Haben wir auch noch gar nicht gesagt. Also das Pferde natürlich auch
das
Arbeitspferd, genau. Mhm. Und da haben sie halt so Kommandos für rechts, links. Also ich glaube auch, wie hot hat das überhaupt eine Bedeutung?
Na, Hü-Hot ist doch irgendwie auch mit Richtung oder so verbunden. Ne? Ja. Ich weiß es nicht genau.
Müsste man nachschauen. Brrt versteht er noch, genau. Brrt, also bleib stehen, ruhig.
Mhm.
Genau. Das versteht er, das ist auch noch ein relativ wichtiges Kommando. Aber es ist halt sehr, sehr limitiert vom Wortschatz her. Da kann man ja nicht so viel machen. Und immer wenn ich es in der Gruppe irgendwie habe, ist es halt schwierig, weil die Pferde nicht wissen, was gemeint ist. Ah, Scheuklappen.
Scheuklappen, genau. Da habe ich vorhin schon dran gedacht, als du mit den Ohrenstöpseln anfängst.
Also die Scheuklappen hat man deswegen dran, nicht damit sie nicht scheuen, sondern das ist eigentlich, man braucht es nur bei der Kutsche und eigentlich auch nur dann, wenn es mehr als ein Pferd ist an der Kutsche. Mhm. Und es ist, dass das andere Pferd nicht sieht, wenn man mit dem anderen das mit der Peitsche irgendwie antreibt.
Mhm.
Hat man diese Scheuklappen.
Warum soll das andere Pferd das nicht sehen?
Ja, also die sollen ja gleichmäßig ziehen.
Und
die sollen gleichmäßig... Also das ist auch eine Wissenschaft für sich, also das Kutschefahren. Ich habe da mal einen Kurs gemacht, 2 Wochen lang. Also da muss man da ja auch immer so entsprechend einspannen, dass das fleißige Pferd eben mehr in diesen Strängen steht, als das nicht so fleißige eben mehr in den Strängen steht als das andere. Und das kann man dann über diese Leinen anpassen, also ganz kompliziert. Es ist auch eine Wissenschaft für sich. Also fahren ist.
Und wie viele Pferde hat man da? 2 noch, ne? Oder?
Naja, das hängt davon ab. Man kann einspännig fahren. Einspännig ist relativ. Ja, da braucht man schon ein gutes Pferd, ja, weil wenn das einen Hopf auf die Seite macht, dann geht halt alles mit auf die Seite. Dann kann man zweispännig fahren. Das ist eigentlich das Einfachste, ist zweispännig. Da habe ich noch nicht so viele Zügel in der Hand, dass das kompliziert wird. Aber es ist sehr stabil, weil es eben 2 Pferde sind. Dann kann man dreispännig fahren, ja, da gibt es dann alle möglichen, man kann 2 hintereinander spannen, 2 nebeneinander, man kann 3 wie ein Einhorn spannen oder auch 3 nebeneinander, das ist dann eine Troika, man kann 4-spännig, also da gibt es alle Möglichkeiten, wie man die einspannen kann, also ich glaube
4-spännig ist eine Quadriga, ne?
Nein, 4, das wäre dann 4 nebeneinander.
Ah.
Ja, aber da kommst halt dann kaum mehr durch irgendein Tor oder was durch. Mhm. Aber ja, das ist eine Quadriga, genau.
Ja.
Ja.
Also sonst 4-spännig wäre 2-2.
Genau. Also das ist normal 4-spännig. Das ist auch sehr, sehr schön noch zu fahren, 4-spännig. Mhm. Aber da hat man schon ganz schön viele Leinen in der Hand. Mhm. Ja, weil für jedes Pferd hast du 2 Leinen und das musst du ja alles zur Not in einer Hand alles halten können, weil du musst die andere Hand frei haben können zum Grüßen mit dem Hut. Das ist schon ein bisschen eine spießige Angelegenheit, das Fahren. Ja, Grüßen mit Hut, das gehört dazu. Also bei der Fahrprüfung musste ich schon, also ohne Hut wäre ich schon mal durchgefallen. Also irgendein Käppi habe ich mir aufgesetzt.
Hut
grüßen? Ja, man muss halt zeigen, dass ich das auch einspenne. Ja, mit einer Hand.
Mit einer Hand, kann, das ist klar. Ja.
Oder man muss halt das Zeichen geben, dass ich abbiegen will.
Ah ja, genau, stimmt.
Man muss ja dann Zeichen. Acht Jahren. Ja, da habe ich einen Abzug bekommen, weil ich das im Kreisverkehr nicht richtig gemacht habe. Aber ich muss sagen, so als Fahranfänger mit zweispännig im Kreisverkehr.
Gibt es da besondere Vorfahrtsregeln, wenn man mit dem Pferd
Ja, ich habe halt, also wir hatten halt vorher ausgemacht, dass wir im Kreisverkehr, also wenn man eine Kurve fährt mit der Kutsche, dann mache ich das normalerweise mit zwei Händen. Dann nehme ich die so auseinander, habe die sogenannte Dressurhaltung. Ja, hat jetzt nichts mit Dressurreiten zu tun, aber dann habe ich einfach sehr viel Gefühl, weil ich in zwei Händen, also eine rechte Seite, eine linke Seite habe. Und wenn ich jetzt ein Abbiegezeichen mit einer Kelle geben muss, was ich können muss, dann nehme ich alle in eine Hand und übergebe die so in eine Hand. Das ist aber sehr schwierig innerhalb einer Kurve zu machen, ja, weil normal tust du halt da so ein bisschen, dass du da in der Kurve bleibst und stimmt, das dann und da richtig übergeben
musst du in der also Kurve ein Zeichen geben fürs Rausfahren.
Genau. Ja, und dann auch noch umlenken. Und da hatten wir vorher ausgemacht, nee, da sagst du einfach dem Beifahrer Bescheid. Und das habe ich dann auch gemacht, aber wir hatten so einen, also das war echt ein scharfer Hund da, dieser Prüfer. Man muss auch sagen, diese ganzen Prüfungen da im Pferdesport, die haben sehr strenge und genaue Richtlinien und auch Prüfer, weil das gilt ja auch für den Beruf. Mhm. Ja, wenn man jetzt Bereiter oder sowas macht, dann ist das wie eine Berufsauszeichnung, wie eine Berufsausbildung.
Bereiter? Was ist denn ein Bereiter?
Ein Bereiter ist jemand, der Pferde ausbildet.
Ach so,
klar. Ja, das ist ein eigener Beruf. Ja. Ja.
Also aber Kutscher.
Pferde wird Schwerpunkt reiten.
Kutscher ist, glaube ich, kein Beruf mehr, oder?
Ich glaube auch nicht, nee.
Das wird, glaube ich, nur noch als Freizeitbeschäftigung gemacht.
Ja, ja. Also naja, es gibt natürlich
ja, gut.
In Wien oder
ja, sicher. Salzburg oder so. Ja, gut, da mag es dann auch spezielle Prüfungen geben, aber das sind, glaube ich, wirkliche Ausnahmen. Ja. Also so richtig. Und das war ja mal ganz wichtig.
Ja, klar.
Und das ist, glaube ich, auch so ein. Oh, Beruf der Zukunft.
Das Transportmittel vor der Bahn war halt die Kutsche.
Ja. Wir werden das ähnlich erleben mit Leuten, die gedruckte Bücher produzieren. Mhm. Das wird auch mal irgendwann so ein, wo man sagt, das war mal ein Beruf, kann doch gar nicht sein. Ja, schauen wir mal. Ja, also das ist also klar, gibt es also Prüfungen, die man ablegen muss.
Ja.
Und ja, das kostet wahrscheinlich auch nochmal. Also ich sehe schon, das ist vor allen Dingen ein sehr teurer Sport.
Ja, die Prüfungen und auch die Turniere, das ist dann eigentlich nicht so teuer. Mhm. Also das kostet dann nicht die Welt. Also wenn ich an so einem Turnier teilnehme, das ist manchmal sogar im einstelligen Euro-Bereich. Ja. Dann bin ich, Startgebühr 7 €, dann bin ich dabei. Ja. Das ist dann nicht mehr so die Welt. Und ja, natürlich, und über die Prüfungen, da kann man dann eben eine entsprechende Leistungsklasse weiter, dann kann man eben an schwierigeren Turnieren und so weiter teilnehmen.
Mhm. Ja. Wie macht ihr das eigentlich? Habt ihr jetzt nur ein Pferd?
Ja.
Aber wenn du mit deiner Frau irgendwas unternimmst, wo kommt denn das zweite Pferd her? Oder ich meine,
ja, das macht
zu zweit zusammen. Könnt ihr ja nicht auf einem Pferd sitzen.
Nee, das natürlich nicht. Nee.
Also das wäre dann vielleicht ein bisschen viel. Ne?
Nee, aber ich meine, wir sind beide halt berufstätig und da ist man dann auch mal ganz froh, wenn man mal Pferde frei hat. So ein Pferd will täglich trainiert werden.
Ja? Ah ja.
Also da muss man schon eigentlich täglich was machen.
Ach, du ahnst es nicht. Den Aspekt habe ich noch gar nicht gesehen, dass man sich auch ständig darum kümmern muss.
Ja, das ist wie ein Sportler. Ja? Der muss auch immer im Training bleiben.
Ja. Ja,
und deswegen brauche ich halt auch im Winter eine Reithalle, dass ich im Training bleibe. Wenn ich keine Reithalle hätte, dann gäbe es nur die Möglichkeit eigentlich, dass man abtrainiert, also langsam aufhört mit dem Training und dann fängt man halt im Frühling langsam wieder an. Aber das macht eigentlich kaum einer. Mhm. Aber ja, so müsste man das dann machen. Und diese Reithallen und diese Dressurreiterei hat auch ein bisschen eine Geschichte darin. Man hatte ja in der Stadt unglaublich viele Pferde.
Mhm.
Ja, aber die konnte, ich meine, auf der Straße kann ich nicht mein Pferd gymnastizieren. Mhm. Und dafür hat man halt eben auch Reithallen gehabt. Und diese Dressurreiterei entwickelt, dass man eben auch auf einem kleinen Platz, einem begrenzten Platz, so üben kann, dass das Pferd wieder durchlässig wird und eben das Reitergewicht aufnehmen kann.
Mhm. Mhm. Ja. Ja, ich glaube, wir haben so alle möglichen Aspekte hier schon angesprochen. Ja, wenn du jetzt nicht noch irgendwas ganz Wichtiges hast, was wir vergessen haben,
Sind noch irgendwelche Fragen?
Ja, ich gucke gerade, ob noch Fragen sind. Also, ja, ich sehe es hier. Ah, jemand will wissen, ob du denn Pferdefleisch isst.
Ich habe noch nie keins gegessen, muss ich sagen. Aber ich hätte jetzt da auch keine Bedenken.
Ja, oh. Ich denke auch, die muss man nicht haben. Ja, okay, ja, wir haben eigentlich alles. Du hast hier noch so ein bisschen Geschichte drin, bei der Vorbereitung hatten wir
ja,
noch.
Ja, wir hatten also Alexander
den Großen.
Da muss man natürlich schon sagen, das war schon eine sehr große Liebesgeschichte, die er mit seinem Pferd hat.
Ja,
wie ist der Bukefelas? Da ist dann auch eine Stadt nach diesem Pferd benannt worden.
Ja.
Ich habe das eigentlich noch reingeschrieben, weil das relativ typisch ist, wie auch dann in der Ritterzeit und auch noch später. Das passiert ist. Die haben schon relativ früh, so mit 10 Jahren oder so, hat er angefangen, reiten zu lernen, der Alexander der Große.
Ja, das war aber damals üblich, wie gesagt, Chiropädie, ja. Da kommt das auch
und
vor.
Mit 16 hat er sich dann sein Pferd ausgesucht, eben diesen Bukefelas. Genau. Und der hat ihn dann eigentlich sein ganzes Leben lang begleitet. Er ist ja nicht alt geworden, Alexander der Große. Ja. Mit 31 oder was ist er gestorben. Ja. Genau. Sein Pferd hat ihn sogar noch überlebt, weil es alt geworden ist. Und da ist eben, da haben die eben, ja, wenn man so ein ganzes Leben mit dem Pferd verbringt, da haben die eben wahnsinnig viel Wert gelegt auf diese Ausbildung.
Nein, der ist ja auch weit geritten, also ist er weit unterwegs. Ja. Und das ist ja auch die Darstellung des Alexander auf irgendwelchen antiken Bildern, ist ja immer dem sogenannten Alexanderwirbel, der heißt auch noch so. Also vorne die Haare so durcheinander, weil er halt ständig geritten ist gegen den Wind und dann ergab sich dieser Wirbel. Ist auch wichtig in den späteren Herrscherbildern. Ich habe mich da mal mit beschäftigt. In meinem Abi in Geschichte habe ich Herrscherbilder als Thema gehabt. Und da gibt es halt diesen Alexanderwirbel, den sieht man dann auch, wenn man sich, da gibt es dieses berühmte Standbild von Augustus, von Prima Porta. Und da gibt es halt auch, hat er auch hier so eine Verwirbelung und das soll halt darauf hinweisen, dass er eben irgendwie mit Alexander im Zusammenhang steht, weil der durch das viele Reiten da diese verwirbelten Haare bekommen hat. Genau, ja, Alexander der Große. Aber dann hast du hier auch noch was vom 30-jährigen Krieg erwähnt. Was hat denn das Pferd? Ja gut, das war die Zeit, wo man mit Pferden im Krieg war.
Also da war das schon relativ entwickelt und ich glaube, im 30-jährigen Krieg, da hatte man dann auch wirklich alles. Also Alexander der Große, der hatte wieder Hufeisen an seinem Pferd. Klar.
Und trotzdem denke, so weit geritten. Das war schon, ja.
Warum habe ich 30-jährigen Krieg reingeschrieben? Ja, wollte einfach nur mal so als Stichpunkt da reinbringen. Aber da hat man dann auch wirklich schon so geschlossene Reiterattacken und so weiter dann auch dran gehabt. Aber das war noch nicht so perfekt eigentlich dann wie beim Prinz Eugen. Also der war da der Meister der geschlossenen Attacke.
Dann hast du noch die Hannoversche Reitschule.
Also. Ja, das ist natürlich wichtig zu erwähnen. Das ist quasi das Zentrum in Deutschland, die Hannoversche Reitschule, wo quasi die Reiterei standardisiert hat, eine Reitlehre entwickelt hat. Also im Prinzip, das sind so die Richtlinien, Reiten und Fahren.
Und die hält jetzt hier so ein Band hoch.
Richtig, genau, das ist das Standardwerk von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung. Genau. Ja, und das wurde alles in dieser Hannoverschen Reitschule, also war natürlich eine Kavallerie-Reitschule, aber da wurde das wirklich systematisch entwickelt. Da hat man auch angefangen, dass man eben Standardgebisse hat. Früher gab es so einen Beruf Gebissschmied, der hat das für jedes Pferd einzeln gemacht und da hat man dann angefangen, dass man einen Satz von Standardgebissen hat. Standardzettel, eine Ausbildungsordnung, die eben relativ weit reicht. Man muss allerdings auch sagen, durch diese Standardisierung ist halt auch wieder viel verloren gegangen, nämlich dieses Individuelle, was noch die fürstliche oder ritterliche Reiterei ein bisschen ausgemacht hat, dass man halt wirklich individuell, dass man so ein Pferd ein Leben lang hatte, eine sehr enge Beziehung zu diesem Pferd aufbaut, wie Alexander der Große. Beim Militär, Hannoversche Reitschule, da musste immer alles austauschbar sein. Ja, du musstest jeden Reiter auf jedes Pferd draufsetzen können, und das musste funktionieren, ja. Und man musste Gebisse austauschen können, Sattel und so weiter. Da hat man dann ein paar Standardnummern gehabt. Sie haben sehr viel beigetragen dazu, dass man wirklich eine Reitlehre hat. Und ich reite auch größtenteils nach der, weil man schriftlich einfach nicht viel Besseres hat. Ja, aber durch die Standardisierung sind halt Dinge auch verloren gegangen. Mhm. Aber die Hannoversche Reitschule ist schon der, ein ganz wichtiger Punkt in der, in dieser Geschichte.
Hannoveraner ist, glaube ich, auch eine Pferderasse, ne?
Ja.
Ja, also die haben es da.
Wobei man sagen muss, zwischen diesen Warmblutrassen, ich sage immer europäisches Warmblut, das, die sind sich sehr ähnlich. Und naja, also der eine legt dann vielleicht ein bisschen mehr Wert auf Springen, der andere mehr auf Dressur, der eine will ein bisschen größere, der andere nicht ganz so große Pferde. Mhm. Aber die sind sich sehr ähnlich. Und jedes Pferd lässt sich eben auch auf diese 5 Vollblüter, da die Engländer mal importiert haben, zurückführen. Mhm. Ja, also es gibt da auch diese, den Link schicke ich dir noch nach, es gibt da so eine Sportpferdedatenbank, also es ist wirklich ganz enorm und da kann ich wirklich mein Pferd finden und kann da zurückblättern in der Geschichte mit Bildern, also bis zu diesem einen türkischen Hengst da, der da irgendwann im 15., 16. Jahrhundert war, bis auf den kann ich das alles zurückfolgen, den kompletten Stammbaum, ganz enorm. Meine
Güte, das ist wirklich alles toll. Hier kommen noch aus dem Chat von Tata, der heißt auch gleich von so Tatarisch, Hinweise, Amtsschimmel, was ist ein Amtsschimmel? Schimmel überhaupt haben wir noch gar nicht.
Was ist ein Schimmel? Ist ein weißes Pferd.
Ah ja. Oh. Und ein Amtsschimmel?
Keine Ahnung, Amtsschimmel. Ich glaube, das kommt so eher von dem Pilz, oder?
Ja?
Ja, wenn du da Amtsschimmel ansetzt.
Aha.
Ich weiß nicht.
Okay, in der Sache gehen wir nach. Und Schusters Rappen gibt's hier noch. Schusters Rappen. Was ist denn damit gemeint?
Ob damit der Rappe, das Pferd, also das
schwarze Pferd.
Also an Farben gibt's eigentlich bei Pferden, es gibt einen Schimmel. Da gibt es dann wieder verschiedene Unterarten von Schimmeln, also irgendwie Apfelschimmel, der hat dann so ein bisschen marmorierte Stellen und solche Dinge. Mhm. Also es gibt den Schimmel. Es gibt braune, also die haben so eine braune, hell bis dunkelbraune Grundfarbe und schwarz, ganz wichtig, schwarze Mähne und schwarzen Schweif. Mhm. Dann gibt's noch Falben, die sind im Prinzip wie braune, nur dass die einen hellen oder auch einen hellen Schweif oder eine helle Mähne haben. Ein Fuchs gibt es auch noch, die sind quasi komplett braun. Mhm. Und ein Rappen.
Ah ja.
Und dann gibt es natürlich alle möglichen Mischformen. Dann gibt es wie Schabrack, Tiger, Schecke und also Schecken sind halt so Gefleckte, wo man nicht klar sagen kann, was es ist. Aber genetisch habe ich mal, das ist schon ein bisschen her, über die Farben der Pferde. Ich glaube, als Grundtyp gibt es irgendwie immer Schimmel, braune, Falben und Rappen. Mhm. Und das andere ist dann auch quasi ein Mix aus diesen Grundtypen. Mhm.
Also auf Schusters Rappen ist natürlich klar, ist mir auch gerade eingefallen, das ist natürlich, wenn man sich kein Pferd leisten kann, dann geht man auf seinen, auf den Rappen vom Schuster. Ja. Aber hier in der Wikipedia Amtsschimmel gibt es sogar einen Eintrag, wo es erklärt wird. Amtsschimmel ist ein kritischer Ausdruck für ein Übermaß an Bürokratie. Aha. Es handelt sich dabei um eine jüngere Wortschöpfung des 19. Jahrhunderts. Daneben sieht man auch ein Pferd abgebildet, aber es soll, es gibt drei Herleitungen. Einmal von Simile, das ist der Musterentscheid. Simile ist ähnlich, Standardvordruck. Und wer halt nur nach diesem Muster vorgeht, ist halt ein Simile-Reiter. Und dann ist man natürlich, also auf dem Simile rumreitet sozusagen, auf den Prinzipien. Und dann ist man schnell von Simile-Reiter zu Schimmel-Reiter gekommen. Und klar, dadurch, und der schweizerische, da gibt es noch eine andere Herleitung aus dem schweizerischen Sprachgebrauch, auf dem obrigkeitlichen Schimmel herumreiten, berittene Amtsboten, gut, halte ich weniger, das mit dem Simile finde ich überzeugender. Mhm. Und dann soll's auch, gibt's auch die Erklärung vom Schimmelüberzug auf alten Aktendeckeln, aber das ist ja, auf jeden Fall heute ist es wirklich ein Pferd und man sagt auch, es gibt die Redewendung, der Amtsschimmel wiehert. Ja. Also der wiehert. Also muss es ein Pferd sein. Ja, Viren ist auch noch so ein Wort. Mhm. Genau, Viren. Gibt es da noch andere Ausdrücke für irgendwelche Äußerungen von Pferden?
Abprusten.
Was?
Abprusten.
Aha.
Prusten, ja, also dieses.
Ah ja.
Das ist Prusten, genau.
Ja. Ein bilabialer Vibrant, wie man linguistisch sagt.
Mir fallen gibt's wahnsinnig auch, viele Wörter ein, wenn wir hier die Stopptaste gedrückt haben.
Ja.
ja, gut. Das aber da gesagt, es gibt wirklich viele Redewendungen da. Also gerade im Bereich Kutsche auch, bin ich gerade noch ein bisschen am
Überlegen. Gaul wurde hier noch vorgeschlagen. Was ist ein Gaul?
Ja, auch ein Pferd, dann nicht so gut, das ist wahrscheinlich eher.
Ja. Ja, gut, was uns noch einfällt, können wir dann vielleicht in einer zweiten Sendung über spezielle Pferdethemen irgendwann mal nachholen. Ja, also es scheint wirklich ein ausführliches Thema zu sein. Ja, ich würde sagen, vielen Dank erstmal. Ja,
mich hat's gefreut.
Ja.
Ich glaube, wir haben wirklich auch viel in der Breite angerissen, ja, was mir auch wichtig war, dass man jetzt nicht nur eine Reitweise oder eine Art. Das ist wirklich ein ganz großes Feld.
Wir werden auch noch ein paar Bücher, die du jetzt hier mitgebracht hast, werde ich dann nochmal erwähnen in den Shownotes, damit man das auch hat. Also wer tatsächlich noch Bücher liest, außer im Internet, kann sich dann ja dann vielleicht auch noch was bestellen. Ja, und dann kommen wir mal zum Ende. Also vielen Dank nochmal und bis demnächst. Ach so, ich kann noch ansagen, es gibt bald wieder eine Liedkultur. Ich möchte in der nächsten Woche, und zwar auch wieder dann wahrscheinlich am Dienstag um 11, ja, das ist jetzt für die Leute, die das Podcast hören, nicht mehr so relevant, soll es was geben über Getränkeherstellung unter Creative Commons License. Und es sind noch mehr Pläne. Also es gibt demnächst ganz viele Liedkultur Folgen, hoffe ich zumindest, weil ich also ein bisschen pausiert habe. Also das wird auf jeden Fall spannend. Ja, also bis spätestens dann. Tschüss.